auf Ex.
Der internationale True Crime Podcast. Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von
Mord auf Ex.
Mein Name ist Leonie Bartsch.
Boah, was machen wir richtig abwechselnd heute?
Und dein Name ist Lynn Schütze. Nein, nein.
Leo, ich habe, weiß ich nicht, ob das gute Neuigkeiten sind, aber ich fühle mich heute richtig jung, weil wir trenden auf TikTok.
Wie?
Also, unser TikTok-Kanal ist ja relativ lame.
Haben wir einen?
Ja, aber eigentlich
also, wann haben wir denn einen TikTok-Kanal?
Ich habe mal irgendwie versucht, TikTok-Videos zu erstellen. Oh. Aber eigentlich mache ich damit nur, dass ich halt bei anderen Leuten gucke, was die so auf TikTok treiben, wenn ich mal denke, ich bin cool und hip, weißt
gut,
du?
Gut, dass ich das auch weiß.
Ja, ja gut, jetzt weißt du es, jetzt weißt du es. Aber jedenfalls habe ich da ein Video gefunden, wo ein Mädel in einem Freizeitpark war vor einigen Jahren und sie hat so Fotos von sich gemacht und dann hat sie im Nachhinein rausgefunden, dass Gypsy, also über die wir ja eine Folge gemacht haben, im Hintergrund mit ihrer Mutter saß.
Echt?
Das ist richtig absurd.
Krass, okay.
Und auch halt mit so einer Perücke und mit so einem,
ich weiß,
so einem Sticker und so, genau.
Oh.
Und darunter, deswegen trennten wir, gibt es dann aber einen Kommentar, wo jemand geschrieben hat, hey, kennt ihr das auch aus Mord auf Ex? Und das hat irgendwie über 1000 Likes. Und ich war richtig schockiert. Ja. Aber fand ich cool, dass wir so viele Exis auf TikTok haben. Aber apropos...
Spannend, vielleicht sollten wir da auch was machen vielleicht mal.
Vielleicht, ja, gut. Ich glaube, dafür brauchen wir erstmal eine Schulung. Ich habe neulich ich habe neulich mit jemandem drüber geredet und war so, ich bin voll überfordert damit. Und dann war die Person so, ja, hä? Stellt euch einfach ein 16-jähriges Mädel ein, die wird euch das alles viel besser machen, als ihr das jemals versucht zu machen.
Ich glaube auch. Also wenn ich das sehe, ich denke mir jedes Mal so, hey, könntet ihr jetzt schon Cutter irgendwo sein? Ne?
Voll.
Also es sind immer die krassesten Sprünge, die übergehen mit einem Song und ich verstehe es einfach nicht. Deswegen ich verstehe es nicht, wie es geht, wie wirklich wie so eine 50-jährige Frau, die im Internet...
Ich glaube, ich muss mal meine junge Cousine anrufen und um Tipps fragen.
Sie ist eingestellt.
Ja, ich glaube schon. Und apropos TikTok, da gibt es aber auch noch einen Trend, den ich gerade in einem New York Times Artikel gefunden habe. Also das sagt so viel aus, wie viel ich über TikTok weiß. Weißt du, ich finde den Trend nicht auf TikTok, sondern in der New York Times. Und zwar trenden die Menendez-Brüder auf TikTok.
Also, stimmt, habe ich auch gesehen.
Also, für alle, die das auch nicht mitbekommen haben, wie ich, auf TikTok gibt es vor allem viele junge Mädchen zwischen so 12 und 16 Jahren hauptsächlich, vielleicht auch 18 teilweise, aber eigentlich nicht älter, die jetzt vor allem sich mit einem Thema ganz viel auseinandersetzen, nämlich den Menendez-Brüdern und dass die freigesprochen werden sollen.
Ja.
Also, und das sind so richtig emotionale Videos. Also so, man sieht die beiden Brüder im Gerichtssaal, man sieht sie weinen.
Ja, es sind halt diese TikTok-Videos mit irgendeinem Song unterlegt, wo dann diese schnellen Effekte auf die Menendez-Brüder angewendet werden. Ja, es ist irgendwie komisch, weil wir haben genau darüber ja gesprochen in der Podcast-Folge, dass es eben so viele junge Frauen gibt, die sich irgendwie so ein bisschen verliebt haben auch schon und total einen emotionalen Bezug zu den beiden Mördern, muss man sagen.
Ja, weil egal was, ne, das wird so ein bisschen vergessen in diesen Videos. Die haben halt ihre Eltern umgebracht. Ne? Mhm. Also wir haben ja auch in unserer Folge drüber gesprochen, was die Umstände waren und was auch sie behauptet haben, was dazu geführt hat. Und natürlich, wenn das der Grund ist, super schlimm. Aber sie haben trotzdem noch ihre Eltern umgebracht und ihre Mutter hat sie wahrscheinlich nicht sexuell irgendwie missbraucht.
Und ich will jetzt auch gar keinen 12-Jährigen diskreditieren. Also
du verlierst gerade ganz viele Exis wahrscheinlich.
Ich, nichts dagegen so, ne? Voll legitim, dass man sich für so Themen einsetzt und interessiert und so, aber ich frage mich ein bisschen, das ist ja wirklich gerade so eine Gruppe an 12-jährigen Mädels, die halt auch die Entscheidung von sehr, sehr vielen Prozessen und Anwälten und Richtern und das natürlich, das kann man auch alles anzweifeln, aber also... ist TikTok da nicht die beste Sache?
Naja, beziehungsweise an sich finde ich es ja schon mal cool zu sehen, wie viel Macht Medien da auch haben können, weil es wird tatsächlich so ein bisschen diskutiert, ob der Prozess nochmal aufgerollt wird. Aber man muss halt ehrlich sagen, was wäre, wenn diese zwei Typen nicht so aussehen würden, wie sie aussehen. Weil es steht auch immer drunter so, hottest criminals ever. Ja, und das ist ja auch, guck mal, wir haben ja genau das gemacht. Wir haben uns einen Fall nochmal angeguckt, wo alle sagten, es ist vorbei. Und bei Andreas Daso war es ja genau das Gegenteil. Und ich frage mich, was wäre, wenn die Menendez-Brüder Augen hätten wie Andreas Daso? Mhm. Wäre dann auch auf TikTok das der Trend?
Ja.
Und liebe, liebe TikToker, die da gerade so in the game sind, könnt ihr bitte diese Videos über Andreas Daso machen und nicht über die Menendez-Brüder? Weil ich glaube, da gibt es wesentlich mehr Anhaltspunkte, warum das schwierig ist.
Also liebe Menendez-Defenders, gibt noch ein paar andere Fälle auf jeden Fall.
Die sich vielleicht auch mehr lohnen, weil da nicht einfach nur die Leute hot sind.
Sie nennen sich halt wirklich Menendez-Defenders, ne? Oder Warriors und so.
Oh.
Und es ist so geil, weil sie waren, also die meisten waren auch nicht mal auf der Welt, als der Prozess stattfand. So.
Ja. Ja, und ich glaube, aber das hat wahrscheinlich auch deswegen damit zu tun, ne? Weil die haben halt nicht mitbekommen, wie das ganze Verbrechen in den Medien war. Und ich glaube, die distanzieren sich auch ein bisschen von den Morden an sich und der Grausamkeit des Mordes. Also wir haben ja auch lange in der Folge drüber gesprochen, wie oft auf die Eltern geschossen wurde, was für ein Blutbad da am Ende war. Und die sehen halt sozusagen nur diese Prozessbilder von den weinenden Brüdern. Was, die sind natürlich schrecklich, ne? Und wir müssen, glaube ich, auch festhalten, wenn das stimmt, was die beiden behauptet haben, woran wir ja eher zweifeln, dann ist es natürlich schrecklich, aber trotzdem muss man nicht zwei Menschen umbringen.
Ja, eben. Und ich zweifle daran auch nicht, aber das ist natürlich nicht die Legitimation für irgendwas. Also von daher. Und alle, die Menendez Brothers überhaupt nicht kennen und sich die ganze Zeit fragen, worüber habt ihr jetzt gerade die letzten 5 Minuten geredet? Ich check gar nichts. Es waren 2 Jungen aus Beverly Hills, die ihre Eltern umgebracht haben und dann nach ungefähr irgendwie 1 Jahr oder 2 Jahren vor Gericht gesagt haben, es war alles Selbstverteidigung, weil der Vater sie jahrelang sexuell missbraucht hat und der ältere Bruder seinen jüngeren Bruder dementsprechend verteidigen wollte und deswegen aber auch die Mutter getötet hat, weil sie ohne den Vater nicht existieren könne. Das war die Begründung. Also alles sehr...
Sehr auch viele Leute, die denen das nicht geglaubt haben und worum es genau geht, wir haben 2 Folgen dazu.
Genau.
Also genau, hört euch die sonst einfach an. So viel zu euren TikTok-Updates.
Und unserem zukünftigen TikTok-Kanal. Vielleicht sind wir auch so Warriors, aber halt für Andreas Daso.
Ja, ich glaube, das wäre.
Willst du noch dein zu dumm zum Verbrechen erzählen, bevor wir zu meinem Fall kommen, der tatsächlich gar nicht so blutig und gewalttätig ist wie der Mord an den Menendez-Eltern?
Und jetzt alle abgeschaltet. mein zu dumm zum Verbrechen ist diesmal was, was mir tatsächlich vielleicht sogar auch mal passieren könnte, da ich ja ein bisschen schusselig bin. Und zwar ist ein betrunkener Mann, der war gar kein Verbrecher oder irgendwas, der war einfach sehr, sehr betrunken. Und er war sich zu 100% sicher, dass er in seine Wohnung einsteigt, wo er einfach nur den Schlüssel vergessen hat. Und er ist halt in eine fremde Wohnung eingestiegen, hat sich da schlafen gelegt, hat sich was aus dem Kühlschrank geholt.
Und alles nicht gecheckt.
Der war so betrunken. Und die Leute, die da gewohnt haben, waren natürlich sehr schockiert und haben dann die Polizei gerufen. Aber ich stelle mir das so vor, weißt du, du wachst am nächsten Morgen auf, hast den schlimmsten Kater und dann kommt so die Polizei an, verhaftet dich und du so, hä? Also, was ist denn los? Gehen Sie aus meiner Wohnung raus?
Aber ja, es könnte wirklich dir passieren.
Ja,
wirklich, schon. Also zu mega leid. So, aber
das wäre die Art und Weise, wie ich ein Verbrechen begehen würde.
Aber super gutmütig und ich glaube, die Polizei war eher dann so ein bisschen gerührt, oder?
Naja, wahrscheinlich eher so, also hier ist eine Verschreibung zu einem Alkoholentzug, den Sie vielleicht machen sollten.
Okay, also mein Fall in der heutigen Folge ist, wie ich schon vorhin angedeutet habe, nicht wirklich blutig, nicht wirklich brutal, aber dafür sehr gewalttätig auf einer anderen Ebene und zwar auf der emotionalen und psychischen Ebene. Es geht nämlich in dieser Folge um Stalking, was erst in einer toxischen Beziehung begann, wurde dann irgendwann zu Stalking und es geht ganz konkret um die Geschichte einer Frau namens Kate.
Und man kann vielleicht sagen, wir haben uns ein bisschen, also ich habe ja das Thema mal angeschnitten, aber wir haben uns ein bisschen gedrückt bisher davor und ich glaube für uns ist es auch eine sehr emotionale Folge, vor allem für mich, aber warum, glaube ich, erzählen wir nachher nochmal, erzähl du mal erstmal. Und wir hoffen, dass vielleicht auch die ein oder andere Person, die diese Folge hört und die selber in einer Beziehung steckt, wo nicht alles so richtig ist, durch diese Folge vielleicht merkt, dass sie was verändern muss.
Ja, ich glaube, dafür ist das Buch auch sehr empfehlenswert. Und zwar ist das Buch In His Heights von Kate Brennan. Man muss sagen, es ist nicht ihr wahrer Name, es ist ein Pseudonym, weil sie immer noch Angst hat. Sie hatte auch total Angst, das Buch zu schreiben und zu veröffentlichen, aber hat sich gesagt, sie möchte einfach Leuten helfen, denen es ähnlich ging oder geht. Und deswegen hat sie es gemacht. Und die Stadt, in der diese Geschichte spielt, also das Leben von Kate, wird auch nicht konkret benannt. Man kann aber so ein bisschen durchhören, dass es irgendwo in New England ist oder wahrscheinlich auch in New York. Also es hört sich ja danach an. Kate ist Ende 30 und arbeitet dort als Freelance-Autorin, also quasi freie Schriftstellerin, also was natürlich auch nochmal auf ein bisschen New York deutet, dass sie wahrscheinlich in East Village in irgendeinem Café Pumpkin Latte trinkt und ein bisschen schreibt so. Und das deutet auch darauf hin, dass es New York ist, weil sie dort ein Fotografen trifft auf einer Party. Da lernt sie nämlich im Sommer 1991 den freiberuflichen Fotografen Paul kennen. Kate und Paul quatschen, also sie flirten auch ein bisschen, sie verstehen sich gut und finden heraus, dass sie irgendwie die gleiche Connection haben, warum sie auf der Party sind. Nämlich ist das Pauls Tante. Also Pauls Tante ist eine Freundin und auch die Nachbarin von Kate, und Paul hat halt ihm halt seine Tante als Verbindung, und deswegen treffen die beiden sich dort und unterhalten sich und merken erstmal natürlich, sie sind jetzt irgendwie Ende 30, Paul ist ein bisschen älter, dass sie in der gleichen Lebenssituation stecken, also ziemlich unabhängig leben, sehr freiheitsliebend sind. Beide sind ja auch selbstständige, freie Künstler quasi und sind immer flexibel, haben mal hier einen Auftrag, mal dort und sind einfach vom Charakter her ziemlich ähnlich. Außerdem entdecken beide ziemlich schnell, dass sie auch gleich ticken, was so Liebe und Abenteuer betrifft. Also sie stehen auch schon eher so auf Romanzen und auch so, ja, irgendwie ein paar Abenteuergeschichten in anderen Ländern und so, und sind einfach sehr ähnlich, so sehr ähnliche Menschen. Am Ende der Party sagt Paul dann zu Kate, dass er sie auch sehr gerne wiedersehen würde. Das passiert aber erstmal nicht. Also die beiden verlieren sich irgendwie aus den Augen, sind auch super viel unterwegs, sind sehr beschäftigt und hören die nächsten Wochen erstmal gar nichts voneinander, obwohl diese Nacht so schön war. Und dann zu Beginn des Herbstes, also so 3 Monate später, hört Kay dann eine schockierende Nachricht. Und zwar, dass Pauls Vater, ein sehr erfolgreicher, reicher Businessmann, ermordet wurde.
Wow, und wieso?
Das weiß man nicht. Das sagt sie auch im Buch nicht. Und auch, sie hat danach ein Interview gegeben, und zwar gegenüber der New York Times. Und die New York Times hat auch nochmal ihre Psychologin und so interviewt.
Sie auch für die New York Times geschrieben?
Nee. Das Buch war selbst, aber also zumindest nicht unter dem Namen Kate.
Okay.
Unter dem Namen Kate hat sie nur das Buch veröffentlicht und dann eben dieser eine anonyme Artikel. Und ich glaube, wenn sie irgendwie unter anderen Namen veröffentlicht hat, dann, also man kann wahrscheinlich ihren Namen auch rausfinden, weil sie ist ja Schriftstellerin, sie arbeitet auch im Marketing und dann zwischenzeitlich auch an einer Universität, ist Dozentin. Man kann es bestimmt irgendwie rausfinden, aber genau.
Ja, da will man ja vielleicht auch ein bisschen ihre Privatsphäre
wehren. Ja, klar. Eben deswegen sage ich auch einfach Kate, weil dahin. Aber man weiß nicht so wirklich, warum der Vater ermordet wurde, und Kate hat auch geschrieben, dass sie das nicht so richtig öffentlich machen möchte, weil dann könnte man herausfinden, wer Paul ist. Aber auf jeden Fall sehr brutal, und es war auch ein Mord, und man hat den Mörder des Vaters auch gefunden und verhaftet. So viel ist auf jeden Fall klar. Kate entscheidet sich dann auch, zu der Beerdigung zu gehen und begleitet dann Pauls Tante zur Beerdigung. Und als sie dann dort ist, sieht auch Paul sie, und Kate merkt, wie er so ein bisschen erleichtert ist, dass sie dort ist. Er kommt dann direkt zu ihnen hin, und sie merkt auch, wie er sie so ein bisschen in der Kirche schon beobachtet hat und irgendwie ein Auge auf sie wirft, was natürlich erstmal absurd ist, weil es halt ein total trauriger Tag auch für Paul sein muss, weil sein eigener Vater gestorben ist oder ermordet wurde, noch schlimmer. Und er lässt sich aber ganz gut ablenken durch Kate. Er kommt dann nämlich zu ihr hin und beugt sich auch für einen Kuss auf die Wange nach vorn, also zur Begrüßung, so ganz charmant. Okay. Macht er halt auch bei der Tante. Und flüstert aber Kate ins Ohr, dass er gehofft hatte, sie würde kommen.
Hey, ich habe die ganze Zeit darauf gewartet, dass mein Vater stirbt, damit ich dich endlich nochmal sehen kann.
Ist eigentlich ein trauriger Tag, aber du bist hier.
Ja,
okay. Ja, also Kate vermutet schon auch, dass er das jetzt nicht so... dass es ihn nicht so krass mitgenommen hat und er ziemlich schnell sich einfach ablenken wollte, auch mit ihr.
Okay. Mhm.
Die beiden unterhalten sich dann auf der Gedenkfeier und ein paar Tage später stattet er ihr auch einen spontanen Besuch in ihrer Wohnung ab. Er klingelt und fragt sie dann ganz direkt, ob sie mit ihm auf ein Date gehen möchte. Und tatsächlich sagt sie ja, sie freut sich auch, dass er vorbeigekommen ist und die beiden verabreden sich noch für den gleichen Abend und haben ein wirklich mega gutes erstes Date. Also sie gehen essen, reden über ihre Lieblingsfilme und man kann eigentlich sagen, ist das perfekte erste Date.
Das ist ein bisschen komisch, nachdem sie sich gerade auf der Beerdigung des Vaters kennengelernt haben.
Ja, das ist
haben.
Nur wenige Tage später, ist es auch ein bisschen komisch.
Aber gut, vielleicht hatte er wirklich nicht die engste Beziehung zu dem Vater und er wollte sich halt wirklich ablenken oder so. Ja, wie gesagt, wir haben ja schon mal gesagt, man kann nicht darüber urteilen, wie Leute mit Trauer umgehen.
Gut, dass wir es gerade gemacht haben.
Ja.
Paul ist höflich und respektvoll. Also er bittet sogar Kate danach dem Essen um Erlaubnis, sie küssen zu dürfen. Mhm. Also super wohlentzogen, kann man sagen. Und am Ende des Abends lädt er auch Kate zu sich nach Hause ein und sie nimmt auch die Einladung an. Die beiden fahren dann zu Pauls Wohnung und als Kate diese Wohnung betritt, ist sie erstmal komplett beeindruckt. Also sie hat sich ja schon gedacht, dass Paul relativ wohlhabend sein muss, weil er trotzdem ja ganz gut leben kann, scheinbar als Freelance-Fotograf, was natürlich eine harte Karriere ist, weil es einfach nicht viel Geld verspricht und ne, also muss halt richtig gut sein, um da auch gut zu verdienen.
Oder aus einem sehr guten Rückhalt kommen, ne? Also vielleicht kam ja die Familie auch von Geld.
Ja, genau, das ist nämlich das Ding. Also diese Wohnung ist unfassbar riesig. Sie ist total luxuriös gebaut, eingerichtet, mit riesigen schwarzen Marmorkaminen, also plural, mehrere Kamine,
wow,
teuren weißen Kacheln und auch insgesamt sehr modern eingerichtet, sehr minimalistisch. Einfach diese typische Luxuswohnung, wie man sich das irgendwie vorstellt von so einem Shades of Grey Film oder so, keine Ahnung.
Voll spannend, dass du das jetzt schon erwähnst, dass es so aussah wie bei 50 Shades of Grey, weil 50 Shades of Grey, also jetzt wenn wir mal absehen von diesem ganzen Sexual-Ding, weißt du, kann ja jeder machen, wie er will, aber hat ja auch wie so viele Filme schon so narrativ von Beziehungen sind schmerzvoll und man geht immer wieder so hin und zurück und er verletzt dich und dann kommst du aber wieder zurück und das ist ja so ein klassisches Ding, das wir in allen unseren Liebesfilmen wiederfinden.
Voll.
Was aber vielleicht auch nicht das Beste ist, was man jungen Frauen mit auf den Weg geben sollte.
Da hast du schon einen ganz guten Punkt angesprochen. Es ist aber noch gar nicht so bewusst gerade. Also Kate ist es nicht bewusst, dass vielleicht Paul nicht der beste Fang ist. Kate weiß, dass Paul reich geerbt hat. Sein Vater hat ihm mehrere Firmen hinterlassen, die er jetzt besitzt. Die muss er auch gar nicht wirklich führen. Die haben quasi schon den Vorstand und die CEOs, aber er ist einfach ja, der Besitzer, der Erbe. Und er hat generell auch sehr reich geerbt insgesamt, kommt aus sehr wohlhabendem Hause. Und deswegen muss er eigentlich gar nicht arbeiten. Also das Fotografieren ist eher ein Hobby, was er macht, aber es ist nicht irgendwie für seinen Lebensunterhalt wichtig. Paul führt dann Kate herum, er zeigt ihr nochmal die ganze Wohnung. Die beiden unterhalten sich auch dort nochmal stundenlang, nachdem sie ja schon dieses tolle Date hatten. Und später zeigt Paul ihr dann auch ein ganz bestimmtes Zimmer, das Schlafzimmer, wo sie dann die Nacht verbringen. Ja, am nächsten Morgen verlässt Kate dann das Haus und nur wenige Minuten, nachdem sie zu Hause angekommen ist, ruft Paul sie bereits an und fragt sie nach einem zweiten Date, weil er so geflasht ist von ihr. Kate ist erstmal überrumpelt, weil normalerweise kennt sie es gar nicht, dass es so schnell geht alles und sie ist auch irgendwie ein Fan davon, alles so zu balancieren, also Freundschaft, Romanze, Karriere und so weiter und stürzt sich meistens gar nicht so rein in so Dinge, aber sie ist natürlich auch geschmeichelt und stimmt dann auch glücklich zu. Dann haben die beiden die nächsten Wochen über eine wirklich mega schöne Zeit. Sie gehen in Kunstmuseen, sie schauen sich gemeinsam Filme an, sie stehen auch auf die gleichen Dinge, also so Kulturaktivitäten hauptsächlich. Sie gehen in diverse Theateraufführungen und haben einfach eine entspannte Datingzeit.
Und das ist alles wie so ein perfekter Film, oder? Und
es ist der perfekte Start, ja.
Ja.
Ja, sie merkt zwar schon relativ schnell, dass er so ein bisschen merkwürdig ist, aber sie verdrängt das.
Aber inwieweit merkt sie das?
Also sie merkt, dass er erstmal komplett dicht macht, wenn es um seine Familie und seine Vergangenheit geht, also gar nicht darüber reden möchte. Und wenn sie das Thema anschneidet, redet er über einen Urlaub oder so.
Okay.
Also super ablenkend. Und da denkt sie sich schon so, ja gut, hat er wahrscheinlich eine harte Kindheit. Und Kate hat selber eine harte Kindheit gehabt, weil ihr Vater Alkoholiker war und ihre Mutter war sozusagen co-abhängig und hat immer wieder alles mit sich machen lassen. Und Kate hat sich immer vorgenommen, egal was, ich will einen Mann haben, der auf keinen Fall ein aktiver Süchtiger ist. Also sie hat trotzdem, sie will Menschen helfen und ihr ist auch total recht, wenn jemand eine harte Kindheit hat und sie sich so verbunden fühlen kann, aber sie möchte hauptsächlich jemanden haben, der auf jeden Fall nicht süchtig ist, weil das kann sie nicht nochmal mit ansehen, weil dann weiß sie, fällt sie in das gleiche Muster wie ihre Großmutter und wie ihre Mutter und ist co-abhängig und unterstützt diese Sucht. Und das, weißt du, also okay. Co-Abhängigkeit bedeutet, dass du halt sozusagen alles dafür tust und quasi sogar auch manchmal den Alkohol bereitstellst oder einfach akzeptierst und immer weitermachst und weitermachst.
Ah, okay, also die Sucht, vor der sie am meisten Angst hat, ist Alkohol oder ist es egal, welche Sucht?
Egal, welche Sucht, weil sie weiß ganz genau, dass diese Menschen einfach halt lügen und manipulativ sind. Und tatsächlich war es so, dass ihr Vater irgendwann dann nüchtern war. Also er hat dann einen Entzug gemacht und hat sein gelassen im Alter. Aber davor hat Kate halt jahrelang das immer mit angesehen, wie ihre Mutter total verzweifelt war, wie ihre Großmutter verzweifelt war, weil der Großvater schon ähnlich auch alkoholsüchtig war. Und Kate einfach gemerkt hat, wie das so die Menschen zermürbt und auch so ein bisschen zerstört. Kate hat aber schon auf der Party darauf geachtet, dass Paul nicht viel trinkt. Also sie hat schon damals, als sie Paul zum allerersten Mal kennengelernt hat, ganz genau geguckt, okay, ist er jetzt hier irgendwie beim Übertreiben, weil wenn er irgendwie schon so leichte Anzeichen zeigen würde, dann hätte sie schon da einen Schlussstrich gezogen. Also sie geht da ganz konsequent durchs Leben und hat sich ganz oft gesagt, das ist eine Regel und ich mache das nicht. Und ist ja auch mega cool, also mega stark einfach, ne?
Voll gut,
also das
dass
einfach
sie
so
da,
zu umgehen, ja. Und alles, ne? Und Paul ist ja auch, also Paul hat da auf jeden Fall auch ein gesundes Verhältnis mit. Sie merkt aber, dass er eben bei so bestimmten Themen zumacht und dann denkt sie sich aber, ja gut, ist ja vielleicht auch gar nicht schlimm, weil ich habe ja auch so eine harte Vergangenheit und bei mir war es auch so, dass ich manchmal nicht die Aufmerksamkeit bekommen habe, die ich mir gewünscht habe. Wenn das bei Paul auch so ist, dann verbindet uns das auf irgendeine Art und Weise. Paul äußert gegenüber Kate, dass es ihm schon irgendwie auch beim Aufwachsen an Zuneigung gemangelt hat. Also das kann sie durchhören. Mehr kriegt sie aber erstmal nicht raus. Außerdem äußert ja noch, dass das auch so ein bisschen seine ernsten emotionalen Beziehungen beeinträchtigt hat im Leben. Also so langfristige, aufrichtige Bindungen fällt ihm schwer, wie er sagt. Und er hat auch schon 2 Scheidungen hinter sich. Also er struggelt so ein bisschen mit, ja, Commitment.
Mhm.
Und tatsächlich gibt's auch, habe ich nämlich dazu auch dann noch recherchiert, es gibt nämlich zu diesem Phänomen, also Bindungsunfähigkeit, eine Studie der Duke University, wo Forscher herausfanden, dass Säuglinge, die mehr Zuneigung von ihren Müttern in der Kindheit erhalten haben, weniger wahrscheinlich zu emotional gestörten, ängstlichen oder feindseligen Erwachsenen werden, weil das Ganze nämlich durch ein Bindungshormon Oxytocin entsteht. Und zwar ist dieses Bindungshormon sehr, sehr wichtig für die Bindung von Mutter und Kind. Und wenn das nicht wirklich ausgeschüttet wird in der Kindheit, kann es auch dazu führen, dass das später dann auch emotionale Beziehungen prägt und halt auch erschwert.
Kann es nicht auch sein, wenn, also ich habe mal sowas gelesen, dass irgendwie, wenn man sowieso von einem Elternteil halt weniger Liebe bekommt, beziehungsweise da Abneigung erfährt, dass es manchmal auch zu Bindungsunfähigkeit halt führt.
Das ist ja genau das eigentlich. Ja. Also nur halt.
Dass es halt nicht nur die Mutter ist, sondern.
Ja. Ja, also es kann, genau, das ist hier was auf Mütter hauptsächlich bezogen. Weil es so richtig auf das Säuglingsalter abzielt, die Studie. Aber ich denke, das kann man auf jeden Fall auch auf beide Teile beziehen, weil halt irgendwie ja väterliche Liebe genauso wichtig ist. Und all dies könnte natürlich auch auf Paul zutreffen, weil er hat ja schon offen gesagt, dass er Schwierigkeiten hat mit gegenüber so emotionalen Bindungen. Aber man muss trotzdem sagen, dass Kate davon gar nicht so viel merkt. Also Kate hat erstmal eine richtig, richtig gute Zeit mit ihm, weil Paul sie überschüttet mit Zuneigung. Also das, was er eigentlich sagt, was ihm schwer fallen würde, zeigt er gegenüber Kate in richtig hohem Maße und fast schon zu viel, ehrlich gesagt. Also manchmal wird sich Kate fast wünschen, dass er einen Ticken weniger gibt, weil er kann auch richtig aufdringlich werden. Also er kann einfach bei ihr vorbeikommen, auch wenn sie gar nicht irgendwelche irgendwelche Pläne gemacht haben. Er ruft sie irgendwie mehrmals am Tag an und wenn sie nicht rangeht, ist er direkt irgendwie besorgt und eifersüchtig und will irgendwie die Kontrolle über sie haben auch. Und was er auch macht, und das ist schon so das erste Anzeichen, dass es halt auch vielleicht, ja, sage ich mal, anstrengend werden kann, ist, dass er sie immer wieder pusht, sich zu verändern. Also er sagt immer wieder, dass er super auf körperliche Fitness stehen würde und er liebt Outdoor-Aktivitäten und Sport und so weiter. Und Kate sagt schon am Anfang ihrer Beziehung, ich stehe da halt nicht drauf. Also ich brauche das nicht so doll wie du. Und trotzdem schlägt er Kate immer wieder vor, hey, lass uns doch mal Rollerskaten gehen. Und wenn sie Nein sagt, ist er mega verletzt und nimmt es mega persönlich. Und ja, da merkt sie schon, da kann er echt pushy sein und sie passt sich ihm auch total an und macht das auch mit ihm. Und trotzdem ist ihm das immer nicht so richtig genug.
Ja, weil sie natürlich merkt, er würde sie als Frau toller finden, wenn sie das tun würde.
Genau, ja.
Und dann kriegt sie natürlich auch ein Gefühl davon, dass sie vielleicht noch toller wäre, wenn sie das tun würde. Und das, was sie ist, reicht in dem Sinne halt nicht.
Ja, er konditioniert sie eigentlich so ein bisschen darauf, sich zu verbessern für ihn immer wieder. Und Kate merkt also schon in den ersten Wochen ihrer Beziehung, dass sie einerseits mega glücklich ist mit ihm, also... Ja, es schmeichelt ihr natürlich, dass er sie durchgehend anruft und er macht ihr auch mega viele Geschenke und Komplimente andererseits auch und sagt ihr auch zum Beispiel, das ist natürlich mega krass zu hören, dass er noch nie jemanden so geliebt hat wie sie und dass er das auch niemals wieder tun würde mit irgendwem anders. Und davon lässt sich Kate einerseits natürlich mitreißen und lässt sich auch auf ihn ein und verliebt sich auch wirklich. Andererseits merkt sie schon da, es ist ihr ein bisschen unbehaglich alles.
Weil er so in die Extremen geht?
Ja, weil er einfach so pushy ist, ne? Und weil er einfach immer da sein will und so sie so für sich einnimmt einfach. Man muss nämlich auch sagen, dadurch, dass Paul so immens viel Geld hat und nicht arbeiten muss dafür, hat er auch viel mehr Zeit für sie. Also er will jede Minute mit Kate verbringen. Kate allerdings muss ja arbeiten, um klarzukommen, ne? Und will das auch und hat auch viele Freunde und hat auch, sie hat ein paar Brüder, mit denen verbringt sie auch so sehr viel Zeit mit ihren Brüdern und sie merkt, dass Paul sich auch überall so ein bisschen einschleusen möchte in ihr Leben. Tatsächlich ist Paul aber auch sehr charmant und sehr beliebt und deswegen fängt auch Kates Familie und ihre Brüder, alle fangen an, ihn ja irgendwie als neuen Familienteil zu akzeptieren. Sie verstehen sich sehr gut mit ihm und immer wenn Kate irgendwo hingeht und Paul vorstellt, dann ist Paul so entspannt und so sympathisch und so cool mit allen, dass alle danach immer Kate so ein bisschen gratulieren und sagen so, boah, du hast einen richtig guten Fang, also dein neuer Freund ist wirklich wunderbar, so halt ihn auf jeden Fall. Und die beiden kennen sich jetzt also erst ein paar Monate und trotzdem kann Kate mittlerweile sich auch eine Zukunft sehr gut vorstellen mit Paul. Doch dann, so ungefähr um die Weihnachtsfeiertage, fährt Paul in den Urlaub und zwar will er nach Hawaii reisen und auch alleine reisen. Er sagt nämlich, er bräuchte so ein bisschen Zeit für sich, weil sein Papa ja gerade erst ermordet wurde, also vor ein paar Monaten, und er muss den Kopf einfach mal freikriegen. Und Kate stimmt zu, sie hat selber viel zu tun, ist kein Problem für sie. Und die beiden halten sehr viel Kontakt, sie telefonieren mehrmals am Tag während des Urlaubs, manchmal stundenlang. Und sie freut sich auch total, dass es dann sehr schnell vorbeigeht, die Zeit, und Paul in einigen Tagen auch schon wiederkommen soll. Dann, wenige Tage bevor sie Paul am Flughafen abholen möchte, meldet sich Paul plötzlich nicht mehr. Kate ruft daraufhin in seinem Hotelzimmer an und nimmt normalerweise an, dass er sich irgendwie danach bei ihr meldet oder dran geht. Trotzdem passiert das nicht. Also den ganzen Abend über kommt eine automatische "Bitte nicht stören" Telefonaufnahme und Kate hinterlässt dann Nachrichten, bittet um einen Rückruf. Es passiert aber nichts. Und jetzt beginnt es auch zum ersten Mal bei Kate so ein bisschen, ja, umzuschlagen, die Stimmung, weil vorher war es ja so, dass sie gar nichts tun musste und einfach überschüttet wurde mit Zuneigung und Aufmerksamkeit. Und jetzt legt sie den Hörer auf und rollt sich im Bett zusammen und fängt an zu grübeln. Normalerweise ist sie nicht die Person, die sich direkt Sorgen macht und direkt panisch wird und eifersüchtig ist. Aber irgendwie hat sie dieses Gefühl, dass was nicht stimmt. Und sie wird jetzt mega sauer auf sich selber, weil sie auch nicht die Person sein möchte, diese Art von Frau, die am Telefon sitzt, nur weil ein Tag ihr Mann nicht anruft und sie wartet und wartet und irgendwie darauf verzweifelt wartet, dass er anruft. Und je länger sie das wirklich tut in dem Moment, desto wütender wird sie auch und sie kann noch gar nicht richtig einschlafen. Und die Gedanken lassen sie einfach nicht los, dass die einzige Erklärung, warum er sich den ganzen Tag nicht meldet, die sein muss, dass er mit einer anderen Frau zusammen ist.
Mhm. Und sie halt vergessen hat sozusagen.
Sie einfach halt wegdrückt oder diese Bitte-nicht-stören-Meldung da drin hat und das alles ganz bewusst und extra macht. Paul kommt dann einige Tage später zurück und Kate holt ihn auch vom Flughafen ab und fragt ihn dann auch ganz direkt, wirklich schon im Taxi, ob er mit einer anderen Frau zusammen gewesen ist. Und Paul reagiert natürlich total wütend und verletzt. Er sagt, dass es halt total dreist ist, ihn so zu beschuldigen. Er hat einfach ein Nickerchen gemacht, deswegen hatte er die Bitte-nicht-stören-Anweisung für sein Zimmer eingestellt und hat einfach vergessen, das zu entfernen.
Was sie dann für eine Person sei, dass sie das von ihm denken würde wahrscheinlich.
Ja, also sie fühlt sich dann natürlich auch mega schuldig, weil sie so eifersüchtig war und so irrational und panisch und Paul ihr das Gefühl gibt, dass sie einfach mega übertreibt.
Mhm.
Ein paar Tage später allerdings kommt Paul dann plötzlich zum Abendessen vorbei und sagt Kate, dass er ein Geständnis machen müsse. Denn ja, sie hatte recht, er hat sich mit jemand anderem getroffen, als er auf Hawaii war. Hat er aber nur gemacht, wieder hier eine Begründung natürlich, weil er gucken wollte, ob er wirklich bereit ist für eine ernsthafte Beziehung mit Kate. Diese andere Frau habe ihm nichts bedeutet, er hat ihn nur getroffen, einfach mal so zum Austesten. Und Kate ist für ihn aber sein Ein und Alles. Und er war sich einfach nicht sicher, ob er bereit ist. Dann denke ich mir halt so, ja, dann fang halt nicht vorher die ernste Beziehung an, sondern date einfach. Aber naja.
Ich glaube, damit kommt ja ein Riesenkompliment mit. Also dieser Satz so, niemand, ich empfinde für niemand anders so viel, wie ich für dich empfinde. So.
Ja, man dreht es halt natürlich immer um. Ne?
Ja, und dieses Ding von so, also das können ja, so, das ist ja auch eine Art von Manipulation, dass du dann der Person das Gefühl gibst, ja, egal was für eine Frau der trifft und ob der jetzt die Frau auf Hawaii getroffen hat, das ist halt, mit der schläft er einmal, aber es ist nicht das Gleiche wie wir haben. Der redet mit ihr nicht nachts, der will nicht mit der sich eine Zukunft aufbauen. Und ich glaube, so begründet man sich das. Und ich weiß jetzt nicht, wie es da weitergeht, aber wahrscheinlich wird sie auch mit ihm zusammenbleiben, obwohl er sie einfach gerade betrogen hat, was er sich halt irgendwie schön zurechtgelegt hat.
Ich frage mich erstmal im Moment, warum er es überhaupt ihr gesagt hat. Das finde ich schon mal irgendwie krass, weil das werden wir später sehen, ist nicht immer der Fall.
Ja.
Aber Kate entscheidet für sich in dem Moment halt, wie du sagst, so. Also erstmal macht sie Schluss und schmeißt ihn raus und ist auch sehr stringent, drückt ihn immer wieder weg, macht die Tür nicht auf und will ihn nicht zurücknehmen. Aber Paul lässt halt nicht locker, er ruft sie mehrmals an, er fährt ganz oft bei ihr vorbei, er ruft ihre Brüder an, er macht echt alles, ne?
Ja.
Er macht 1000 Geschenke, 1000 Geständnisse, alles. Und irgendwann ist er wieder vor ihrer Wohnung und wartet stundenlang, fleht sie an, heult, ihm endlich zu vergeben. Und Kate fragt sich in dem Moment dann auch, was soll ich tun? Erinnert sich dann so ein bisschen an die Dynamik ihrer Eltern, wo der Vater auch immer wieder ankam, so, hey, verzeih mir doch, ich kann nicht anders und so. Und sie schreibt dann auch später in dem Buch, dass sie sozusagen trainiert darauf war, Mitleid mit Männern zu haben, die erbärmlich und traurig aussehen. Also das war so ein bisschen leider ihr Ding und Forscher konnten auch nachweisen, dass Kinder, die mit alkoholkranken Elternteilen aufwachsen, in zukünftigen Beziehungen dann auch eher ein kodependentes Verhalten zeigen. Und das spiegelt sich nun auch in dieser Situation wieder, weil er ankommt und der Verletzte ist und sie hat ja die Regel kein Süchtiger und das ist er ja anscheinend auch nicht. Und sie sagt dann, okay, Menschen können sich ändern. Mein Vater hat sich auch irgendwann geändert. Ich muss einfach ihm noch eine Chance geben. Das macht sie.
Ja, ich glaube, das ist auch, wenn du jemanden hast, den du natürlich irgendwo liebst und dann steht der so vor dir und ist so komplett aufgelöst und erzählt dir natürlich irgendwie die Welt von wegen, ich wollte das nicht tun, ich hasse mich selber so sehr. Ich glaube, da muss man sehr stark sein, um das erstmal so wegzudrücken, weil ich glaube, man will ja
also
auch glauben, dass Menschen sich bessern.
Ja, natürlich. Und ich meine, man geht ja eine Beziehung ein mit der Annahme, wir schaffen eh alles.
Ja.
Ne? Also man liebt
wir
ja eine
gegen
Person.
Den Rest der Welt, so ungefähr.
Ja,
ja.
Du, Also ich meine, in fast jeder Beziehung, also wirklich, ich kann mir keine vorstellen, wo es nicht so ist, gibt es ja irgendwas, was problematisch, also es gibt immer irgendein kleines Problem oder so. Und ich denke mir halt, das ist ja die Prämisse für die Beziehung, dass du halt sagst, wir kommen dadurch irgendwie zusammen und wir sind beide Menschen, die sich gegenseitig unterstützen und auch Dinge verzeihen. Und natürlich ist es mega, mega schwierig und ich glaube, man kann es nicht verstehen, wenn man es nicht mal erlebt hat. Und ja, also auf jeden Fall, was bei Kate halt so ist, ist, dass sie selber merkt, dass es natürlich problematisch ist, was sie gerade tut. Und deswegen stellt sie eine Bedingung auf. Und zwar sagt sie, wenn wir eine Beziehung führen wollen, machen wir zusammen eine Therapie.
Ah, das finde ich schon mega gut. Ja, richtig gut.
Weil sie sagt es halt direkt am Anfang und sie sagt, anders kriegst du mich nicht zurück. Und Paul stimmt dann zu. Er sagt ja auch, ich brauche das wahrscheinlich sowieso gerade mal, weil halt mein Vater ja vor kurzem erst ermordet wurde. Und tatsächlich ist das auch so ein bisschen die Diagnose der Therapeutin. Weil man sagt irgendwie, dass jemand, der sowas gerade erlebt hat, muss wahrscheinlich ein Trauma auch irgendwie davongetragen haben. Und das hätte Paul jetzt auch in seinem Verhalten sozusagen gezeigt. Also, dass er jetzt kalte Füße bekommt und jemanden verletzt und so weiter, ist gar nicht er selbst gewesen, sondern sein Trauma nur, also ausgelöst durchs Trauma.
Ja, und das kann man, glaube ich, dann immer noch mal mehr verstehen, wenn man auch sagt, ich weiß ja, woher das kommt. Ich weiß ja, dass der das unter anderen Umständen vielleicht nicht gemacht hätte. So.
Total. Also das sagt nämlich auch der Therapeut so, hey, mach dir keine Sorgen, das wird wieder besser, so in die Richtung. Man merkt zwar auch, dass Paul dieser Mord irgendwie auch ein bisschen verändert hat. Er wird nämlich total besessen von den Details des Todes. Also er bewahrt sich irgendwie in seiner eigenen Wohnung ein Foto des Mörders, seines Vaters auf und sagt dann auch Kate so, ich will nicht vergessen, wie er aussieht.
Wie der Mörder aussieht?
Ja. Und er finanziert auch für die Ex-Freundin des Mörders, für ihre Tochter, die ganze Ausbildung.
Hatte er vielleicht auch ein schwieriges Verhältnis zu seinem Vater?
Ja, voll, klar.
Also fand er es vielleicht sogar gut, dass der ermordet wurde?
Das scheint nicht durch, das kann man auch nicht behaupten, aber die hatten ein richtig schwieriges Verhältnis.
Okay.
Er hat zu beiden Elternteilen ein sehr schwieriges Verhältnis. Kate merkt dann, also durch diese Geste, dass er zum Beispiel auch jetzt für die Ausbildung der Tochter des Mörders, also der Stieftochter des Mörders zahlt, merkt Kate...
Hat er vielleicht den Mord begangen?
Habe ich auch kurz angenommen, aber nein, es gibt ja einen verurteilten Menschen dafür.
Aber vielleicht den beauftragt? Weil der Punkt, dass er einfach die Ausbildung finanziert, wäre ja so ein...
Ich glaube, es ist ein Unverständnis, also man versteht es nicht, es ist einfach ein... unlogisches, für viele Menschen unlogisches Verhalten, aber also gerichtlich und so ist das ganze Ding durch gewesen, das war nicht. Also, der hat damit nichts zu tun, es ist einfach ein Zufall, dass jetzt in diesem Fall, in dem es echt nicht um Mord geht, trotzdem halt ein Mord mit drin ist, so in die Richtung. Man merkt einfach, dass, also Kate merkt, dass Paul manchmal Charakterzüge hat, die sie nicht ganz nachvollziehen kann. Also zum Beispiel diese Großzügigkeit, die ja eigentlich was total Schönes ist, bemerkt Kate öfter. Also ihr fällt auf, dass Paul unfassbar großzügig ist, dass er Fremden Geld gibt, dass er auch versucht, sich mit Leuten anzufreunden. Er hat zum Beispiel einmal in einer Schlange vom Kino sich mit einer Frau irgendwie unterhalten und sie dann später auch noch zum Essen eingeladen. Da haben die drei zusammen gegessen. Das war auch irgendwie ein bisschen absurd. Und irgendwann fällt Kate dann aber auf, dass es immer nur Frauen sind, zu denen er nett ist.
Ich wollte auch gerade sagen, also, hat es vielleicht auch damit zu tun, dass die Frau, die er im Kino kennengelernt hat und zu der er so nett war, extrem gut aussah und zufälligerweise auch Outdoor-Aktivitäten super cool findet.
Ja, also das fällt Kate auf. Kate denkt sich aber auch in dem Moment, vielleicht bin ich schon wieder eifersüchtig und irrational, ne? Also vielleicht ist er einfach nur ein guter Mensch. Mhm. Und ich bekomme das gar nicht mit, wenn er zu seinem Kumpel mega cool ist. Und er bekommt das nur mit, wenn es irgendwie eine Frau ist, weil es mir mehr auffällt.
Ja.
Und immer, wenn sie irgendwie auch Paul zur Rede stellt, sagt er so, hey, bist du bescheuert? Du bist das Problem, nicht ich. Also was ist mit dir so, ne? Er schafft es immer wieder, sein eigenes Verhalten zu rechtfertigen, während er ihre Reaktion immer kritisiert.
Ja, sie ist das Problem.
Komplett. Halt. Sie ist das Problem einfach. Das ist sozusagen die Ausgangslage ihrer Beziehung. Und manchmal ist Kate dann auch hin und her gerissen, weil einerseits ist es ja mega schön und sie liebt ihn auch wirklich, aber dann ist er so gemein und dreist und selbstsüchtig und sie fühlt sich so schlecht und will ihn eigentlich dann in dem Moment von ihm trennen, ihn verlassen, sich besser fühlen. Dann wiederum denkt sie aber an seine traurige Kindheit und es ist ein Teufelskreis und sie denkt dann daran, wie er seinen Vater jetzt vor kurzem verloren hat und dass er einfach ohne sie nichts ist und geht wieder zu ihm zurück. Und das ist immer wieder dieser Teufelskreis. Und Paul bestätigt das natürlich. Ne? Er sagt immer wieder, ey, ohne dich kann ich nicht leben. Ich brauche dich, um überhaupt zu existieren. Und Kate schreibt dann auch in dem Tagebuch, Paul verhält sich wie der Mann, den ich zu lieben gelernt habe, zärtlich und aufmerksam. Aber ich merke, das Boot, in dem er sitzt, sinkt.
Ja.
Und das ist halt leider so ein bisschen sehr stellvertretend für ihre Beziehung auch.
Es ist halt, keine Ahnung, das ist so absurd, weil ich glaube, wenn wir jetzt zum Beispiel auch die Geschichte hören, die du gerade erzählst, wenn wir es von außen betrachten, sind wir so, hey, natürlich,
warum, ne? Ja, ja.
Warum? Da läuft doch alles schief. So, das ist irgendwie alles gar kein Punkt. Aber wenn du drin steckst, denkst du dir so, ja gut, das ist jetzt auch nicht so schlimm und das wird vorbeigehen. Und man sieht irgendwann die Red Flags einfach nicht mehr. Und Sachen, die eigentlich normalerweise, wo man sagen würde, das ist das Schlimmste überhaupt, wo man einen vorher gefragt hätte und gesagt hätte so, hey, wenn der irgendwie nach Hawaii geht und da mit einem Mädel pennt, dann hätte sie wahrscheinlich gesagt, würde ich sofort Schluss machen, den nehme ich nie wieder zurück. Und auf einmal tust du es.
Ja,
und ich glaube, das sind echt diese Faktoren von extremer Nähe. Jemand gibt dir das Gefühl, du bist das Allertollste auf der Welt und dann gleichzeitig wirst du immer wieder weggestoßen. Es wird wie so eine Sucht. Du willst die Person auch wieder für dich immer wieder haben. Ja.
Das ist alles genau das, was auch Kate erlebt. Also sie merkt auch, dass er sie einfach total braucht, aber natürlich ist einfach nicht für sie gut, ist alles. Ne? Also sie fühlt sich immer gebrochener und das Ganze merkt sie zum Beispiel auch jedes Mal, wenn die beiden im Urlaub sind. Also sie fahren öfter mal zusammen in Urlaub oder auch wenn sie arbeiten müssen, irgendwo gemeinsam hin. Und sie merkt, dass es eigentlich am Anfang immer schön startet. Die haben immer eine gute Zeit. Und dann irgendwann zwischendurch eskaliert es so sehr, dass es immer kurz vor einer Trennung ist und noch öfter zur Trennung kommt, weil zum Beispiel Paul einfach so verletzend wird und Kate nichts anderes kann, als dann halt dem Ganzen irgendwie zu und gehen. Zum Beispiel sagte Kate einmal, als die beiden im Schottland-Urlaub sind, nachdem sie irgendwie zwei mega schöne Wochen hatten und auch echt viel zum gemacht haben, viel Sex hatten und es mega schön war und so, dass er sich plötzlich nicht mehr sexuell zu ihr hingezogen fühlt. Und sie ist so, was, warum? Wir hatten doch jetzt gerade...
Was passierte die letzten Wochen?
Wir hatten doch jetzt zwei Wochen jeden Tag fünfmal Sex. Ja. Also was ist mit dir? Und er schlägt ihr dann allen Ernstes vor, dass es bei ihm ein bisschen anders wäre, wenn sie einfach anders aussehen würde, also sportlicher wäre. Und sie weist dann ihn darauf hin so, hey Paul, als wir uns kennengelernt haben, war ich genau die gleiche Person und vor zwei Wochen auch, also warum soll ich mich jetzt plötzlich ändern? Und dann braucht er halt eine neue Ausrede und denkt nach und sagt dann so, also nee, es ist jetzt doch nicht wegen der sexuellen Anziehung, es ist, weil du einfach nicht lustig genug bist.
Ja. Also ja, du bist halt scheiße.
Ja, und dann ist Kate natürlich verletzt und weil sie verletzt reagiert, wird er noch saurer und sagt dann so, hey, ich verstehe gar nicht, warum du jetzt so bist. Ich habe doch hier gerade die Probleme mit dir. Warum bist denn du jetzt überhaupt verletzt, weil ich was sage? Also hä? Er kann es einfach nicht nachvollziehen. Und dann, wenn immer in diesen Momenten, wenn er halt total gemein und beleidigend wird, haut er halt irgendwas raus aus seiner Kindheit, was es wieder rechtfertigt.
Und
ne?
Am Ende sitzt sie da und tröstet ihn.
Ja, ja.
Sie wurde gerade total ins Mark und Blut beleidigt. Und ihr wurde gesagt, also da wäre ich jetzt heute eigentlich super, so wäre ich so, ja, dann geh halt, dann sind wir halt nicht mehr zusammen. Aber am Ende fühlt sie sich wahrscheinlich schlecht, weil sie ihm irgendeinen Gefühl gegeben hat und jetzt muss er sich an seinen Vater erinnern.
Genau, er sagt nämlich jetzt in diesem Moment, dass es alles damit was zu tun hat, weil sein Vater ein gewalttätiger Mann gewesen sei. Und er lässt auch so ein bisschen durchscheinen, dass er irgendwie selbst auf Fremdgang ist, der Vater. Und auch irgendwie, er sagt nicht so konkret, was mit ihm passiert ist, aber anscheinend hat er irgendwie häusliche Gewalt erlebt. Und Kate hat natürlich direkt Mitleid. Und als er es dann gesagt hat, nimmt er es danach auch direkt zurück und ist so, hey, nee, es war gerade nichts. Also ich weiß nicht, warum ich es gesagt habe. Aber trotzdem schreibt sie wieder in den Tagebuch, er ertrinkt und ich bin das Rettungsboot. Also es hat sich bei ihr natürlich eingebrannt, ne?
Ja, und wahrscheinlich denkt sie auch, sie ist das einzig Gute, was ihm dann passiert ist.
Das sagt er halt immer wieder, ne? Und als sie dann von der Reise zurückkommen, also von speziell dieser Schottland-Reise, verbringen sie erstmal wieder extrem viel Zeit miteinander, aber streiten auch konstant. Und diese Streite werden immer, immer schlimmer. Und deswegen überdenkt Kate wieder ihre Beziehung und will wieder von ihm loskommen und weigert sich auch ein paar Tage, ihn zu sehen, macht irgendwie so eine Pause oder also Schluss, aber es ist auch kein richtiges Schlussmachen mehr. Und er weigert sich nämlich auch, dass sie geht und ruft wirklich wieder unaufhörlich bei ihr an bis sie schließlich dann ans Telefon geht und er sie dazu überredet, dass die beiden spazieren gehen. Und bei diesem Spaziergang macht er dann diesen nächsten Schritt, was ihm sozusagen versichert, dass er sie wieder zurückgenommen hat. Und zwar sagt er ihr, dass er mit ihr gerne zusammenziehen möchte und dass das sich dann alles verändern würde, alles besser wäre. Und dann geht er noch einen Schritt weiter und macht den Heiratsantrag.
Okay, also volles Commitment und dadurch kriegt sie natürlich ein Gefühl von, er will das wirklich. Mhm. Und ja.
Und er sagt ihr auch, und das zieht auch sehr gut, wie er jetzt mittlerweile herausgefunden hat, dass er nur durch sie nicht zu so einem grausamen und sexuell abartigen Mann wie sein eigener Vater wird. Also sie ist quasi seine Rettung fürs Leben eigentlich.
Und damit impliziert er ja auch gleichzeitig, und wenn du mich verlässt, dann werde ich das.
Genau, also ist eigentlich emotionale Erpressung aufs Übelste. Er sagt ja auch, er kann die Gedanken nicht ertragen, jemanden zu verlieren, der so stark, so geduldig und so gutherzig wie Kate ist. Und er überzeugt sie auch noch davon, dass es alles nur mit dem Tod seines Vaters zu tun hat und zusammenhängt. Und wenn er das jetzt auch noch in einer einzelnen Therapie behandeln würde, dann kann sich bei ihnen ja alles bessern. Also er macht jetzt mit ihr die Paarberatung, also die Paartherapie, und fängt auch noch eine eigene private Therapie an. Also ist natürlich schon mal ein krasses Zeichen, ne?
Ja, also sie hat wahrscheinlich das Gefühl, er arbeitet wirklich an sich, was er ja auch tut in dem Moment.
Er meint es ja wirklich ernst. Und Kate gibt dann auch nach und sie erinnert sich dann auch, wie ihr Vater ja auch sich dann irgendwann geändert hat. Und das hofft sie jetzt auch bei Paul, eben weil er halt auch zwei Therapien macht. Und so ein bisschen widerwillig, aber auch hoffnungsvoll stimmt Kate zu, bei Paul einzuziehen. Paul ist begeistert und tatsächlich verbessert sich auch seine Stimmung total. Kate vermutet aber später, dass es sich nur verbessert hat, weil er jetzt die komplette Kontrolle über sie haben konnte und weil er endlich das bekommen hat, was er die ganze Zeit vorher wollte. Er hat ja auch gerade noch einen Heiratsantrag gemacht, da sagt Kate aber erstmal, ist noch ein bisschen zu früh, lass erstmal gucken, wie es sich jetzt hier entwickelt, ich wohne jetzt mit dir zusammen und dann können wir mal gucken, was passiert. Und die beiden sind jetzt mittlerweile 1,5 Jahre zusammen und man muss sagen, dadurch, dass sie zusammengezogen sind, ist es zum ersten Mal irgendwie eine gute Zeit. Also sie verlassen sich beide aufeinander, sie haben die Beziehung so ein bisschen wieder in die richtigen Bahnen gelenkt und haben auch schöne Nächte zusammen. Eines Nachts liegen sie dann auch beieinander und Kate liegt gerade bei Paul im Arm und er streichelt sie und beide sind total offen und emotional und alles. Und dann redet er auch zum ersten Mal über seine letzte Beziehung, also darüber, wie seine letzte Ehe geendet hat. Denn diese hat geendet, weil er in Thailand mit einer Sexarbeiterin Sex hatte, obwohl er eigentlich verheiratet war. Und Kate liegt im Arm, hört diese Story und denkt sich jetzt so, hä, warum erzählst du mir das gerade? Das ist ja voll schrecklich. Mhm. Du hast mir ja gerade noch einen Heiratsantrag gemacht, so kann ich mich ja gar nicht drauf verlassen. Und dann wird es nochmal schlimmer, denn dann gesteht Paul ihr, dass er sexsüchtig ist. Und der wahre Grund für seine private Therapie ist gar nicht irgendwie, weil er halt wegen Kate irgendwie sich verändern will, sondern einfach, weil er diese Sexsucht loswerden muss. Und das ist für Kate jetzt natürlich mega, mega schrecklich, weil die einzige Regel, die sie sich immer, immer, immer gemacht hat, war,
niemand, der süchtig ist.
Genau, keine Beziehung mit jemand Süchtigen. Sie weiß, wie es ist, sie weiß, sie kommt da nicht gegen an, sie weiß, wie die Sucht ein Leben übernehmen kann, also die komplette Kontrolle. Und sie weiß zum Beispiel auch gar nicht, wie sie jetzt reagieren soll, weil im Endeffekt hat er ihr ja gerade mega offen gegenüber irgendwas gestanden. Andererseits weiß sie natürlich, dass sie seinen Kampf noch weniger verstehen kann, weil sie kennt ja die Alkoholsucht, aber Sexsucht ist ja noch was ganz anderes. Also wird dieser Kampf für sie, wenn sie das mit ihm machen möchte, noch viel überwältigender und auch ganz fremd irgendwie auch.
Ja.
Sie fühlt sich in diesem Moment einfach nur erschöpft. Kate hat immer angenommen, dass Liebe schwierig ist oder auch für sie etwas Schwieriges sein würde. Und sie hat auch nie Angst vor richtig harter Arbeit gehabt. Also ihr war es recht, wenn Liebe schmerzt.
Aber man will ja auch für was kämpfen, das irgendwie sich richtig anfühlt.
Und man denkt einfach, das gehört dazu und das haben ja auch alle und so. Aber das ist jetzt einfach eine Nummer zu viel. Und in dem Moment ist es ihr noch nicht bewusst, dass es zum riesengroßen Problem wird und dass die Sexsucht auch sein Leben immer noch bestimmt und er sie deswegen immer noch betrügt, es nur nicht mehr erzählt. Aber sie merkt auch, dass sich auch in ihr was verändert. In nächster Zeit zeigt dann Paul seine zwei Gesichter. Er fängt an, sie mit so Fragen zu kritisieren. Also er stellt immer wieder Fragen, die eigentlich darauf ausgelegt sind, sie zu verletzen. Er kritisiert ihre Kleidung, ihr Make-up und macht Witze auf ihre Kosten. Gleichzeitig wird er aber auch anhänglicher und noch kontrollierender. Also er fängt an, sich nachts so richtig an sie zu klammern und fleht sie an, dass sie ihn auf keinen Fall verlassen darf. Und das ist auch, also wenn wir nochmal diesen Exkurs zur toxischen Beziehung machen, ein ganz typisches Verhalten. Also toxische Beziehungen zeigen verschiedene Symptome und eins daran ist zum Beispiel, dass man ständige Kritik, ständige Schuldzuweisungen und Herabwürdigung durch seinen Partner erfahren muss. Meistens beginnt das Ganze in der sogenannten Love-Bombing-Phase, also die ja auch Kate erlebt hat, in der Phase, in der man mit Liebe einfach zugeschüttet wird und einfach nur die ganze Zeit schöne Dinge erlebt und Komplimente bekommt. Allerdings gehen Psychologen davon aus, dass es auch oft gar keine richtige Liebe ist, sondern einfach so eine Art Manipulation, also so Werbemaßnahmen, um jemanden für sich zu gewinnen. Mhm. Denn eigentlich zeichnen sich toxische Beziehungen dadurch aus, dass sie überhaupt nicht gut tun, dass sie sogar sehr wehtun, seelisch und körperlich auch auf lange Dauer krank machen können.
Das ist ja auch voll das große Thema. Also du sagst jetzt, du hast ja gesagt, es gibt keinen Mord, es gibt nicht so viel Gewalt in dieser Folge oder sowas. Und ich glaube, das ist halt das Schwierige, wenn es um toxische Beziehungen geht. Und ich finde es sehr gut, dass wir uns da gerade, also diese Definition toxische Beziehung ist ja noch relativ neu. Und auch, dass man das erste Mal so über Gewalt spricht, die man halt nicht sehen kann. Weil ich glaube, das ist genau das Problem. Also eigentlich wird einem Menschen Gewalt zugefügt, die auch manchmal viel schlimmer sein kann, als wenn dir jemand ins Gesicht schlägt. Also das zerreißt dich halt seelisch. Mhm. Und also so eine Gewalt kann genauso schlimm sein wie auch physische. Und ich glaube, es ist voll wichtig, dass das sowieso ein bisschen bewusster wird und dass man sich damit mehr auseinandersetzt, weswegen das auch voll gut ist, dass es gerade so ein bisschen so ein großes Thema wird auf jeden Fall. Mhm. Ja,
das ist, also ich glaube, vor ein paar Jahren gab es ja noch nicht mal den Begriff, ne? Es ist ja irgendwie aus dem Englischen dann rübergekommen, Toxic Relationships, und wird jetzt, glaube ich, gerade erstmal so richtig definiert. Und man fragt sich ja auch einfach, warum machen das Menschen? Also wenn es so viel Schmerz bereitet, ist es natürlich irgendwie ein Schritt, den sich viele überlegen, okay, warum verlässt die Person dann nicht den toxischen Partner? Aber das Problem ist einfach, dass in diesen toxischen Beziehungen, also laut Definition von Psychologen und Psychiatern, der Partner, der die Dominanz ausübt und die Kontrolle ausübt, halt auf eine Art und Weise idealisiert wird. Durch diese ständigen Schuldzuweisungen verändert sich natürlich auch das Selbstbewusstsein und man fühlt sich irgendwann auch selber so inakzeptabel und so unterlegen und nimmt diese Verhaltensweisen einfach alle hin, sodass das Selbstbewusstsein sinkt und man auch gar nicht mehr quasi die Kraft hat, den Partner zu verlassen. Und zum Beispiel auch halt mittlerweile dann auch irgendwann Vermeidungshaltungen und Vermeidungsstrategien entstehen, um die Konflikte zu umgehen, um irgendwie die Eskalation zu umgehen und auch im langfristigen Schritt das Verlassenwerden zu umgehen, was aber natürlich dieses intensive Leid halt nicht irgendwie verhindert. Außerdem besteht auch ganz oft, gerade in so, also in Heirat zum Beispiel, in einer Heirat, die soziale und finanzielle Abhängigkeit. Also man hat ja gemeinsame Freunde, man hat ein gemeinsames Einkommen, man hat Kinder und kann dementsprechend auch einfach nicht rauskommen oft. Und dann gibt es ja auch die große Frage, warum, also was ist mit dem toxischen Teil los? Warum ist diese Person so? Also warum gibt es diesen dominanten Partner, der seinem anderen Partner so viel Leid zufügt, manchmal auch unbewusst. Und das ist ganz oft eine ganz andere psychische Krankheit, die dahinter steckt. Und zwar ist das ganz oft Narzissmus oder die paranoide Persönlichkeitsstörung. Also in ganz vielen solcher Beziehungen leidet der dominante Teil unter einer narzisstischen Persönlichkeitsstörung und verhält sich manipulativ, überheblich und sehr wenig selbstkritisch. Deswegen ja auch oft diese Streiten, wie du gerade erzählt hast, dann am Endeffekt um die Probleme von einem selbst geht, obwohl man ja selber gerade andere Probleme hat entstehen lassen. Und diese Menschen, also Narzissten, zeichnen sich ja dadurch aus, dass sie Partner oder Menschen für ihre Zwecke nutzen und verdrehen auch sehr viel. Also man lässt sozusagen die andere Person sich verrückt fühlen und sich nicht mehr sich selbst fühlen, einfach nur, weil die andere Person es hinbekommen hat durch diese Persönlichkeitsstörung eben und diese andere Persönlichkeit, die man nicht gewohnt ist.
Das Problem ist, dass, glaube ich, dann der dominante Part sehr wenig die Fehler bei sich selber sieht und eher die Fehler bei der anderen Person. Und dass das dann natürlich auch was mit einem Selbstbewusstsein macht von dieser Person. Und irgendwie, also, keine Ahnung, ich weiß nicht, ob du noch drauf eingehst, aber so toxische Beziehungen können halt im Endeffekt so weit führen, dass sie Leute komplett wahnsinnig machen, dass die nur noch Panikattacken haben, dass sie irgendwie nicht mehr wissen, wie sie mit sich selbst umgehen sollen. Man verliert sich halt da drin. Und ja, das ist,
also
glaube ich,
es gibt wirklich Studien, das habe ich auch gesehen, es gibt wissenschaftliche Studien, dass eine toxische Beziehung, eine lange, lange toxische Beziehung, die mit super viel Leid einhergeht, auch oft sich im Körperlichen zeigt, zum Beispiel an Herzproblemen. Also, oder posttraumatischen Belastungsstörungen ist auch ein großes Ding. Allerdings ist natürlich auch so, dass es halt auch auf der anderen Seite noch extremer werden kann. Nicht nur auf der betroffenen Seite, sondern auch auf der dominanten Seite ist es so, wenn, und das sehen wir jetzt auch bei Kate, wenn es dazu kommt, dass diese Beziehung dann doch beendet wird, dass der dominante Teil das nicht wahrhaben will und das ganz oft in Gewalt endet, also in physischer Gewalt auch enden kann. Bei Kate ist nämlich jetzt so, dass sie merkt, dass in jedem Streit es nicht nur noch so super verletzend ist, sondern auch tatsächlich halt eine andere Energie da ist. Also zum Beispiel war es einmal so, dass die beiden sich wieder gestritten haben, weil Paul wieder irgendwas an ihr kritisiert hat und sie irgendwie auch zurückgekämpft hat, und plötzlich geht Paul hoch und einige Minuten später hört dann Kate oben aus einem Zimmer ein lautes, hämmerndes Geräusch, das durch das ganze Haus hallt. Und sie geht dann hoch und will nachschauen, was da passiert. Und sie sieht, wie Paul mit der bloßen Hand auf eine Trockenbauwand einschlägt. Und als sie ihn dann fragt, was er tut, antwortet er nur: Ich mache das, damit ich nichts tue, was ich später bereue.
Oh.
Ja, und da kann man sich ja schon denken, das ist halt einfach gefährlich, ne, mit so einer Person dann. Und Kate wird dann auch in dem Moment klar, dass sie in Gefahr ist, also dass sie einfach weg muss. Und sie plant dann auch ab diesem Moment so ganz langsam und auch geheim ihre Trennung und ihren Auszug, weil sie Angst hat, dass, wenn sie es zu offen macht, Paul dann noch etwas Abschreckenderes tut. Macht er auch tatsächlich. Er fragt sie nämlich an einem Nachmittag einfach so aus heiterem Himmel, als es wieder so ein bisschen angespannt war bei beiden, ob es sie eigentlich stört, dass er eine Waffe besitzt und auch im Haus aufbewahrt, so geheim.
Wow.
Und Kate wusste halt bis zu diesem Zeitpunkt noch nicht mal, dass er eine Waffe besitzt. Also es war so seine Art, es ihr zu sagen, dass sie da ist und dass sie es auch jetzt wissen sollte, auch, ne, ab dem Moment. Und ja, für Kate wird es immer drängender, dass sie ausziehen muss. Sie sucht immer weiter, sie findet aber nicht so richtig eine Wohnung. Paul hat jetzt mittlerweile schon öfter mal die Waffe erwähnt, also immer wieder. Und irgendwann entscheidet Kate sich, okay, ich muss ausziehen, und zieht zu ihrem Bruder. Und als sie das macht und endgültig ihre Sachen packt und sagt, ich bin jetzt weg und du weißt nicht, wo ich hingehe, da bleibt Paul komischerweise ziemlich ruhig. Also er versucht noch so ein bisschen ihr die Informationen zu entlocken, wohin sie genau geht und bei wem sie wohnt. Kate weigert sich, ihm irgendwas zu sagen. Trotzdem hätte sie gedacht, dass er mehr ausrastet, macht er aber nicht. Das Einzige, was er tut, ist, dass kurz bevor Kate zur Haustür geht, er sanft ihre Hand nimmt, sie anlächelt und ihr dann so ganz ruhig sagt: Ich werde immer bei dir sein.
Oh.
Und im Juni, nach 3 Jahren Beziehung, zieht Kate dann aus, und zwar zu ihrem Bruder. Und das Erste, was sie merkt, ist, dass die Mailbox des Haustelefons von ihrem Bruder immer blinkt. Immer, immer, immer. Also egal, welche Uhrzeit am Tag, Paul ruft an. Paul ruft tagsüber an, Paul ruft nachts an, morgens an, einfach immer. Außerdem hat er auch rausgefunden, wo sie wohnt. Ja, offensichtlich, ne? Hat er irgendwie sie verfolgt oder so. Was er jetzt tut, ist, dass er immer wieder mit dem Auto an der Wohnung vorbeifährt. Und er klingelt nicht. Er fährt auch einfach oft einfach nur dort vorbei. Manchmal hält er an, manchmal guckt er durchs Fenster. Er ist einfach immer da.
Also es geht ins Stalking über.
Es geht absolut ins Stalking über. Kate ist natürlich jetzt halt total schockiert, weil sie möchte diese Beziehung vergessen, und sie entscheidet, wieder umzuziehen. Sie wechselt jetzt den Staat und zieht vorübergehend zurück zu ihren Eltern. Die wohnen so Midwest, also man weiß auch nicht genau wo, aber irgendwo so ein paar hunderttausende Kilometer von New York entfernt. Doch auch dort ruft Paul immer wieder an. Also er hat wieder rausgefunden, dass sie dorthin gefahren ist. Und irgendwann geht dann die Mutter von Kate ins Telefon und sagt Paul, Kate wird niemals antworten, hör einfach auf. Mhm. Für Paul steht aber fest, er gibt nicht auf. Niemals, hat er schon vorher angekündigt. Und Kate ist in dieser Zeit natürlich auch irgendwie schon hin und her gerissen, weil einerseits ist sie endlich raus aus dieser Beziehung, andererseits, und das ist ja auch sehr typisch für toxische Beziehungen, hat sie auch den Drang, ihn einfach noch einmal zu sehen. Und zum Beispiel deutet da die Ärztin und Autorin Christian Faller, dass es ganz oft so ist, dass bei toxischen Beziehungen ein Part, also der betroffene Part, nochmal halt oft zurückgeht, weil es auch eine Gewohnheitssache ist. Also man ist so gewohnt, das gebrochene, in den Schatten geworfene Ich zu sein, dass es natürlich sich komisch anfühlt, dann plötzlich alleine zu leben und so kämpfen zu müssen. Und deswegen ist man einfach gewohnt, wieder zurückzugehen und diesen schmerzhaften Wandel einfach zu stoppen.
Und ganz im Ernst, also so, dir hat eine Person so lange das Gefühl gegeben, du bist nicht gewollt und du hast so viel Fehler und um geliebt zu werden, musst du von mir geliebt werden. Mhm. Und dann zu dieser Person zurückzugeben, gibt dir dieses Selbstbewusstsein, das du die ganze Zeit suchst, weil du hast es verloren durch diesen Menschen. Mhm. Wenn du zu dieser Person gehst und sie ist übernett wieder, überlieb und du hast, wirst wieder aufgenommen, gibt dir wieder ein Gefühl von gewollt zu sein und vollständig zu sein. Und das ist das Abartige daran, dass der Mensch, der dir das Gefühl gegeben hat, du bist nicht viel wert, dich dann wieder damit herlocken kann, dass er dir das aber wiedergeben kann. Im Endeffekt wird das dann auch wie so eine Sucht. Noch einmal die Zigarette rauchen, noch einmal ihn sehen.
Ja, das merkt Kate halt voll, ne? Also sie hat so oft jetzt in den letzten Wochen dann auch mit sich debattiert, ob sie nicht nochmal zurückgeht, ob sie nicht nochmal ihn zur Rede stellt oder vielleicht auch eine Chance gibt. Aber was er jetzt tut, sein weiteres Verhalten, zeigt ihr, dass es richtig war zu gehen. Denn nur wenige Wochen, nachdem sie dann wieder zurück in die Stadt gezogen ist, wo sie ja eigentlich auch wohnt und auch wo auch Paul ja immer noch wohnt, fängt auch in ihrer neuen Wohnung das Telefon wieder nachts an zu klingeln. Und sie kann leider nicht so richtig, also sie hat nicht, also es war immer noch 1994 oder so, sie hat in der Zeit noch kein Handy, wo sie einfach wegdrücken kann oder sperren kann, sondern sie musste halt drangehen, wenn sie generell Anrufe entgegennehmen möchte, dann muss sie ans Telefon gehen. Und wenn sie dann halt leider Paul am Telefon hat, an der anderen Leitung, dann sagt er immer wieder so creepy Sachen, dass er irgendwie gerade sie gesehen hat noch in der Stadt, dass er ihr begegnet wäre, dass er jetzt gerade im Bett liegt und auf ihr Foto starrt und dass er so sehr an sie denkt und sie so sehr vermisst und so. Das Merkwürdige ist, immer wenn Paul sagt, er hätte sie gesehen in der Stadt, weiß Kate nicht wo, weil sie ihn nicht gesehen hat. Mhm. Und das zeigt ihr, dass er sie beobachten muss. Mhm. Paul versucht auch über alle möglichen Freunde, Geschwister und Familienangehörigen irgendwie noch an Kate zu kommen und herauszufinden, wo sie ist, wo er ihr begegnen kann. Und in den nächsten Wochen stellt Kate dann auch einige komische Dinge fest. Zum Beispiel bemerkt sie als allererstes, dass ihre Briefe einfach nicht mehr ankommen. Und sie ruft dann bei der Post an und dort wird ihr mitgeteilt, dass es diesen Ummeldebescheid, der eigentlich zur Postumleitung erstellt wird, das Ding gar nicht gibt, weil der vor kurzem mit ihrer eigenen Unterschrift storniert wurde. Das heißt, die Briefe gehen weiterhin zu Paul nach Hause.
Und er hat ihre Unterschrift gefälscht?
Er hat ihre Unterschrift gefälscht.
Wow.
Dann, als Paul dann wieder anruft, geht Kate ans Telefon und sagt, hey, lass die Scheiße, gib mir meine Briefe zurück. Und er sagt dann so, nö, wenn du die haben willst, musst du mich sehen. Also er will sie wieder erpressen, dass er sie sehen könnte. Kate sagt nein, möchte es natürlich nicht. Als sie am nächsten Tag aber zurück in ihre Wohnung kommt, sieht sie auf dem Tisch einen Stapel Briefe liegen.
Oh Gott.
Jetzt wundert man sich natürlich, warum sind diese Briefe hier? Sie ist total panisch, lässt die Schlüssel austauschen, hat Angst, dass Paul jetzt in ihrer Wohnung war, findet dann aber heraus, dass es über Kates beste Freundin geschehen ist, weil diese hatte noch einen Emergency-Schlüssel und dachte, sie würde Kate einen Gefallen tun, wenn Kate Paul nicht begegnen muss quasi und die Briefe einfach in der Wohnung sind. Ist natürlich total scheiße, weil jetzt hat Kate auch nicht nur das Vertrauen in ihren Ex-Freund verloren, sondern auch in ihre Freunde. Und was jetzt passiert ist, dass sie einfach halt auch misstrauisch gegenüber Leuten wird, die eigentlich gar nichts damit zu tun haben und die eigentlich nur Gutes wollen. Und sie merkt, dass sie erstmal alle Freundschaften kündigt mit Leuten, die Paul auch kennen, damit Paul nicht an ihre Adresse kommt. Und sie außerdem sich aber auch total isoliert von anderen Leuten, weil sie einfach die Angst hat, dass das Stalking weitergeht und extremer wird, wenn sie sich einfach nur irgendwem gegenüber äußert. Und sie schämt sich natürlich auch und sie traut sich einfach nicht mehr. Also Kate merkt in diesem Moment, sie sitzt auch einfach weinend auf dem Sofa, dass die Angst vor Paul mittlerweile die Kontrolle über ihr Leben übernommen hat. Sie überlegt auch zum ersten Mal, dass sie endlich mal zur Polizei gehen möchte. Also davor ist ja noch nichts passiert, was die Polizei jetzt als irgendwie, ne, wo jetzt die Polizei halt irgendwie eine Strafverfolgung aufnehmen würde. Aber sie weiß so, das, was er gerade tut, also er bricht in ihre Wohnung ein, er ruft sie ununterbrochen an, das zerstört sie.
Aber er hat ja nicht in ihre Wohnung eingebrochen, oder?
Ja, noch nicht. Also er hat zwar also sozusagen jetzt über, also gerade über die Freundin sozusagen hingekriegt, dass dort halt seine ja, sag ich mal, Duftmarke existiert und sie sich nicht mehr sicher fühlt.
Das ist halt irgendwie das Schwierige, ne? Also wann kommt der Punkt, wo die Grenze überschritten ist? Weil, also an sich ist der Punkt einfach da, wenn die Person sich so bedroht fühlt und ängstlich sieht. Aber es sind ja alles noch nicht Sachen, und ich glaube, das ist gerade schwierig, wenn das so ein Mensch ist, der eigentlich charmant, normal, mitten im Leben steht, weil du denkst halt so, ja gut, ich kann ihm nicht verbieten, da lang zu fahren. Ich kann ihm nicht.
Also das ist genau das Ding. Und vor allen Dingen auch in dieser Zeit, also mittlerweile muss man sagen, ist die Polizei sehr viel geschulter, was Stalking angeht. Weil damals war es halt oft so, das hat man auch in verschiedenen Artikeln gelesen, dass die Ermittlerinnen und Ermittler da einfach meinten, naja, rufen Sie uns an, wenn er Ihr Grundstück betritt. Weil dann ist es nicht mehr okay. Aber wenn er einfach vorbeifährt, einfach anruft, dann könnte das im schlimmsten Fall sogar als romantisch angesehen werden.
Voll, ja.
Was natürlich nochmal krass ist, und das ist bei Kate jetzt der Fall, dass sie will ja diesen Kontaktabbruch komplett haben, aber er lässt es halt nicht zu. Und man fragt sich jetzt natürlich auch, warum? Warum muss jetzt Paul den nächsten Schritt machen? Warum muss er zum Stalker werden? Weil er macht das jetzt über Monate hinweg. Ne? Er ist immer da, er ist vom Fenster, er ruft sie an. Er zieht sogar in ihr Viertel. Also das merkt sie auch, weil ihre ehemalige Nachbarin bzw. Freundin bzw. Pauls Tante, also die Connection, die sie am Anfang hatten, erzählt nun Kate, dass Paul ins gleiche Viertel gezogen ist. Was ihr natürlich nochmal ein krasses Gefühl von Unsicherheit gibt, weil er jetzt nur noch ein paar Meter oder ein paar Minuten entfernt wohnt.
Und sie hat das Gefühl, sie kann ihn jederzeit sehen. Also
er kann sie jederzeit sehen. Ne? Und man fragt sich jetzt auch, warum muss er so weiter, warum muss er es so krass weitertreiben? Und da gibt es auch eine Studie, und zwar über Obsessive Stalking von der Colorado State University, die eigentlich so ein bisschen das Verhalten, was er eh schon gezeigt hat als dominanter Part, unterstreicht. Denn er hat ja vorher schon die Kontrolle über sie gehabt und wollte sie durch seine Kommentare irgendwie leiten und verletzen und verändern. Und dadurch, dass sie nun Schluss gemacht hat und nicht er derjenige war, hat er das Gefühl, die Kontrolle wurde ihm entzogen. Und durch dieses Stalking und die Angstmacherei ist es die einzige Möglichkeit für ihn, die Kontrolle zurückzubekommen. Und natürlich wird das Stalking auch durch Aggressionsprobleme angetrieben. Also sehr viele Stalker neigen dazu, dass sie generell sehr obsessive Verhaltensweisen an den Tag legen, was ja auch zeigt, dass er, also er ist ja auch sexsüchtig, also ist eh schon ein etwas obsessiverer Mensch als andere. Dann ist er ein Mensch, der unfähig ist, mit Zurückweisungen umzugehen. Er ist suchtanfällig und hat geringes oder kein Verantwortungsgefühl. Und wenn diese Charakteristiken einer Person auftreten und dann eben dieser Kontrollverlust, dann kann es in vielen Fällen zu Stalking kommen. Und ich habe auch nochmal nachgeschaut, also zum Beispiel in Deutschland gab es letztes Jahr 20.000 polizeilich erfasste Fälle von, also offizielle Stalking-Fälle. Und man muss sich vorstellen, die Dunkelziffer ist wahrscheinlich sehr, sehr, sehr viel höher.
Voll. Also viele Leute, die einfach ja,
sich nicht trauen. Die umziehen.
Oder noch nicht mal sich sicher sind. Was, ist das jetzt Stalking? Ist das schon? Also sind wir da schon oder nicht?
Und vor allem sind wir auch in einer Zeit, wo halt Stalking ja auch schon durch Instagram, Likes und Nachrichten und so weiter vorgenommen werden kann. Es muss ja gar nicht mehr das physische Stalking vor der Haustür sein. Es kann ja auch einfach online geschehen.
Ja, voll.
Und dann passieren auch weitere komische Dinge. Also dadurch, dass jetzt Paul ja auch in der Nachbarschaft wohnt, fühlt sich Kate eh schon unsicher. Das Ganze wird aber noch gesteigert. Kate macht dann ein paar Wochen später einen Ausflug zu einem Nationalpark in Maine, um dort mit ihrem Bruder und der Frau seines Bruders wandern zu gehen. Zwischenzeitlich läuft sie auch alleine in einem Waldteil und bemerkt einen fremden Mann hinter sich. Dieser Mann passt sich im Tempo an, also er wird schneller, wenn sie schneller wird, er stoppt, wenn sie stoppt. Und als sich dann Kate auf eine Bank hinsetzt, bemerkt sie, wie der Unbekannte immer näher kommt. Es ist aber nicht Paul, also es ist ein fremder Mann.
Ach so, okay.
Sie.
Mhm. Und sie denkt aber, es ist Paul?
Dachte sie erst, dann kommt er aber näher und sie merkt, es ist nicht Paul, aber trotzdem ist es komisch, dass er trotzdem sich mega ihr angepasst hat. Er setzt sich dann auch neben sie und sagt ihr, ich habe dich beobachtet und ich weiß, dass du alleine bist.
Oh Gott.
Und Kate bekommt mega Panik. Sie fängt laut an zu schreien und sie schreit ihm auch zu, dass wenn er noch einen Schritt näher kommt oder irgendwas macht, dass sie sofort nach einem Park Ranger ruft und schon einen gesehen hätte in der Nähe und sie droht ihm so ein bisschen. Mhm. Und daraufhin dreht sich der Mann um und geht den Weg wieder zurück.
Oh.
Also kann schon sein, dass Paul ihn geschickt hat einfach. Das kann man jetzt gerade nicht ausschließen. Also Kate fragt sich danach einfach, bin ich paranoid, war das Zufall oder hat Paul diesen Mann geschickt?
Ja, ich glaube, man wird auch ein bisschen paranoid.
Ja, das Problem ist nur, dass sich diese Sachen häufen. Also sie denkt sich auch am Anfang, okay, bin ich einfach paranoid. Mhm. Aber dann treten immer mehr Dinge auf. Zum Beispiel ist es so, dass sie einmal, einmal ihr Telefon benutzt und sie merkt, es gibt kein Tuten. Mhm. Und dann hört sie plötzlich so ein Atmen in der Telefonleitung und bemerkt, da ist schon jemand dran. Und als sie dann fragt, hallo, wer ist da, legt die Person auf. Sie ruft daraufhin den Telefonanbieter an. Dann sollte eigentlich ein Techniker kommen, kommt aber nie, weil der Termin wiederum storniert wurde.
Oh.
Das heißt, irgendwer muss da seine Finger mit im Spiel haben und natürlich nimmt sie jetzt an, dass Paul dahinter steckt. Dann ist es einmal so, dass sie nach Hause kommt und bemerkt, dass ihre Tür auf ist, also ihre Haustür.
Oh Gott.
Sie denkt sich, jetzt jemand ist im Haus, geht rein, greift sich so eine Art Waffe, also einfach so ein schweres Metallviech im Flur, durchsucht ängstlich die komplette Wohnung, bemerkt, dass niemand da ist, aber dann fallen ihr andere Dinge auf. Zum Beispiel wurde die Seife aus dem Badezimmer in die Küche umgestellt.
Mhm.
Dann liegt ein Buch von ihrem Nachttisch plötzlich auf einem anderen Regal. Und ein Teelöffel aus ihrer Küchenschublade liegt plötzlich genau auf ihrem Bett. Und das sind alles so Dinge, wenn sie bei der Polizei anruft, könnte man es noch irgendwie argumentieren, so, ja, du bist ein bisschen paranoid, das warst du wahrscheinlich selber. Aber sie weiß einfach, jemand war da und sie weiß auch wer.
Und das macht ihr natürlich schreckliche Angst.
Komplett. Kate schreibt später über dieses Erlebnis des Einbruchs, Zitat, ich spreche selten darüber, nur mit ein paar sehr nahen Freunden. Es hat mein Leben verändert. Ich fühle mich seitdem geschändet und verletzlich. Aber hauptsächlich bin ich sauer darüber, wie viel Befriedigung es Paul gegeben haben muss, mein Leben auseinanderzunehmen. Und es ist übrigens auch nicht das einzige Mal, dass Paul bei ihr einbricht. Die nächsten Monate passiert es immer wieder. Also immer wieder ist irgendwas umgestellt in der Wohnung. Immer wieder ist alles vorhanden, also nichts wird geklaut, aber irgendwie was ist anders. Kate lässt dann die Schlösser auswechseln, doch trotzdem passiert es immer wieder. Und später nimmt sie dann auch an, dass Paul vielleicht irgendwie die Vermieterin bestochen hat oder so, weil es war einfach so häufig, dass es nicht mehr sein kann, dass da nicht irgendwie...
Boah, wie schrecklich, wenn du dich zu Hause nicht mehr sicher fühlst.
Ja, also sie sagt dann auch so, der Umfang von Pauls Belästigung fasziniert und schockiert mich zugleich. Angst bestimmt mein Leben. Kate zieht daraufhin mehrmals um. Sie verlässt sogar einmal das Land. Also sie geht dann zur Polizei, lässt sich eine neue Identität geben, einen neuen Pass. Sie lässt alles stehen und liegen und zieht nach London, taucht unter, wohnt dann erst bei Freunden, dann wieder in einer anderen Wohnung. Und auch in London merkt sie, dass immer wieder ein Mann vor der Wohnung steht. Also es kommt ein Auto vorgefahren und da sind immer wieder andere Menschen drin, also andere Männer. Und sie weiß, dass, weil Paul so mega reich ist, er auch sehr viele, sag ich mal, Handlanger hat. Ne? Also es war schon öfter so, es hat sich öfter schon in der Beziehung gemerkt, dass wenn irgendwas passiert ist, hat er oft einfach mal irgendwie losgeschickt. Und er hat auch oft damit geprahlt, dass er jemanden kennt, der Hacker ist, deswegen ja auch das mit dem Telefonanbieter und so. Er kennt jemanden, der für ihn ein paar Aufträge ausführt. Er kennt Leute so in der, sag ich mal, Unterwelt. Ne? Das Ganze überträgt sich auch auf ihr berufliches Leben. Also sie merkt zum Beispiel, als sie einen neuen Job bei einem Verlag anfängt, dass ihre Chefin sie einfach mega kritisiert und es voll auf sie abgesehen hat und auch schikaniert. Und irgendwann findet sie raus, dass die Chefin, die sie hat, diesen neuen Verlag, dass das eine gute Freundin von Pauls neuer Freundin ist. Also er hat mittlerweile eine neue Freundin, aber trotzdem lässt er ja nicht locker von ihr. Also er stalkt sie weiterhin.
Oh, das heißt, sie kann ihm nicht entkommen. Also
null.
Das ist halt das, glaube ich, das schlimmste Gefühl, was du haben kannst.
Mhm. Und das Krasse ist auch, dass obwohl er halt diese neue Beziehung führt, dass er wieder umzieht und zwar mit seiner neuen Freundin und zwar eine Straße von Kate entfernt. Und das bemerkt sie nur, weil sie von der Arbeit kommt und dann mit dem Fahrrad unterwegs ist und gerade so in seine Wohnung, also so eine Wohnung reinguckt, die offen steht und sie bemerkt, dass da Leute gerade so ein Sofa reintragen und alles. Und dann sieht sie direkt im Flur ein riesengroßes Gemälde, was aus Pauls alter Wohnung rübergetragen wurde.
Oh.
Ja, also mega schrecklich. Dann fängt sie an, bei einer Universität zu arbeiten als Dozentin. Und eines Tages zieht sie einen Professor zur Seite und sagt ihr, dass er ihr etwas aus dem Sekretariat mitteilen muss. Und zwar ruft ein Mann immer wieder an und möchte Kates Stundenplan erfahren, weil er unbedingt sich bei der Uni einschreiben möchte, aber nur für Kates Kurse. Und man weiß natürlich, wer der Mann ist, ne? Also ist ja klar. Also zieht Kate wieder um. Also sie hat jetzt, wie gesagt, einmal das Land verlassen, aber in London war es zu teuer, deswegen ist sie wieder zurückgezogen und sie möchte auch nicht ihr altes Leben irgendwie komplett stehen und liegen lassen. Sie zieht dann wieder in der Stadt, also New York oder wo auch immer das ist, in New England, immer wieder zu Cousins, zu ihren Brüdern, zu Freunden. Also eigentlich lebt sie die nächsten 10 Jahre, muss man sagen, auf der Flucht. Und das ist so heftig. Also Paul lässt sie einfach nicht weiterziehen.
Boah, also bei dem Punkt, ne, wo es dann so ein extremes Stalking übergeht, ich verstehe gar nicht mehr, wie das Menschen jemand anders antun können.
Ja, er ist einfach ein Tyrann, ne?
Ja.
Also irgendwann, als sie dann gerade bei ihrem Cousin schläft, merkt sie, wie nachts jemand an der Eingangstür sich zu schaffen macht. Also sie merkt, wie jemand da versucht einzubrechen. Sie hört das Geräusch, sie schläft mittlerweile auch in Klamotten mit einer Waffe. So krasse Angst hat sie. Und sie merkt, wie die Person vorne halt was macht. Sie steht sofort auf, nimmt sich sofort die Waffe und dann hört sie das Geräusch aber an verschiedenen Fenstern im Haus und dann an der Hintertür und dann ist es vorbei. Also anscheinend hat die Person aufgegeben. Das war aber für Kate jetzt der Moment, wo sie sagt, okay, jetzt ist es zu krass. Das geht nicht. Ich gehe zur Polizei. Weil bei mir wäre fast eingebrochen und was wäre passiert? So, ne? Wäre ich getötet worden? Keine Ahnung. Und die Polizei nimmt es auch tatsächlich sehr, sehr ernst. Sogar noch ernster, als Kate erwartet hatte. Also sie sagen ihr, dass Paul wahrscheinlich noch gefährlicher ist, als sie eigentlich denkt. Weil Kate denkt, dass Paul das macht, um einfach nur ihr ein schweres Leben zu machen. Aber die Polizei kennt halt Fälle, wo es natürlich in Mord dann geendet ist.
Ja, extremes Stalking geht ja auch irgendwann in Mord über, weil auch die Person irgendwie nicht mehr, also sie merkt, sie kann nicht die Macht ausüben, die sie will und dann muss sie halt die im Tod ausüben.
Nachdem Kate bei der Polizei war und Anzeige erstattet hat, wird dann übrigens auch Paul befragt. Er wird von der Polizei durchleuchtet, seine Vergangenheit wird irgendwie aufgerollt und man kann aber leider nichts Stichhaltiges finden. Also ich weiß nicht, ob es in der Zeit einfach noch nicht ausreichte und das heute sich hoffentlich geändert hat, aber man konnte einfach keine handfesten Beweise sammeln, die aussagen, dass dieser Mensch irgendwie gewalttätig ist oder ein Stalker ist. Hat sich aber, glaube ich, Gott sei Dank geändert, weil du kannst ja mittlerweile auch auf dem Handy nachgucken, wie dein Anrufprotokoll ist und dementsprechend halt sehen, ob jemand anderem stalkt. Für Kate war es aber ein Erlebnis, was sie nochmal komplett aus der Bahn geworfen hat. Nachdem sie bei der Polizei war, wird ihr nämlich zum ersten Mal so richtig klar, wie krass ihr Leben eigentlich seitdem zerbrochen ist. Also so, sie hat gerade Anzeige erstattet, weil sie einfach nicht mehr klarkommt. Sie zittert nur noch, sie sitzt jetzt im Auto, weint, zittert, hat total die Panikattacke und ihr wird klar einfach, dass sie alles verloren hat. Sie hat ganz, ganz viele Freunde verloren. Sie hat kein Zuhause mehr, sie hat keinen Job mehr, sie hat gekündigt bei der Uni, weil sie Angst hatte, dass er in jeder Sekunde auftauchen könnte. Sie hat gekündigt beim Verlag, weil ihr diese Verbindung zu der neuen Freundin irgendwie nicht mehr so zugetan hat und die Chefin einfach schrecklich war. Sie hat das Land verlassen, sie hat so oft ihr Zuhause gewechselt und das Einzige, was ihr jetzt noch bleibt, ist halt ihr gebrochenes Ich und ihr zerbrochenes Leben und sie beschließt in diesem Moment auch eine weitere Therapie zu machen. In der Therapie wird sie diagnostiziert mit PTSD, also einer posttraumatischen Stressdisorder. Also etwas, was auftritt, wenn man halt was ganz, ganz Traumatisches erlebt hat und das weiterhin noch Symptome auslöst, wie beispielsweise Angst, Stress, Vertrauensprobleme, Misstrauen gegenüber fremden Leuten, die eigentlich nichts gemacht haben, geringes Selbstbewusstsein und all das erlebt Kate ja auch genauso. Die nächsten Monate verbringt Kate immer wieder an anderen Orten. Sie zieht insgesamt 16 Mal in nur einem Jahr um. Das ist halt krank, ne? Also das ist jeden, mehr als jeden Monat. Das ist so, so heftig. Das Problem ist, dass sie einfach nicht weiß, wie sie dem Ganzen entgehen soll. Und irgendwann muss sie dann einen Schritt tun, vor dem sie sich eigentlich gedrückt hat. Sie sagt nämlich immer, dass sie die Großstadt liebt. Sie liebt das Großstadtleben. Sie liebt auch ihren Job in dieser Stadt und einfach diesen Lifestyle. Und sie wollte eigentlich nie aufs Land ziehen. Aber sie entscheidet sich, okay, ich gehe einen Schritt, ich ziehe jetzt in die Vorstadt. Nicht aufs Land, aber in die Vorstadt, halt trotzdem weiter weg von Paul. Und auch dort merkt sie, dass öfter mal das Garagentor offen ist, dass öfter die Security-Anlage blinkt und auch, dass ganz oft das Telefon nicht mehr geht. Also Paul findet sie, egal wohin sie zieht. Und dann entschließt sich Kate zu einem letzten radikalen Schritt. Obwohl sie ja die Großstadt liebt und auch die Vorstadt jetzt sozusagen mehr mag noch als das Land, entscheidet sie sich, dass sie in einen anderen Staat zieht, und zwar an den Mississippi River. Also der geht einmal quer durch Amerika, also die USA. Und sie baut sich ein abgelegenes, isoliertes Haus in einem Wald, wo wirklich nichts ist, einfach nur um alleine zu sein. Gott. Und niemand weiß, wo das ist. Sie hat Kontakt zu ihrer Mutter, weil ihre Mutter auch schwer krank ist und weil sie auch mehr Zeit mit ihr verbringen möchte. Und erst dort, sagt sie dann später oder schreibt sie auch in dem Buch, wird es besser. Denn anscheinend hat Paul auch dort erstmal nicht rausgefunden, wo sie wohnt. Und im Jahr 2007 entscheidet sich Kate auch nach mehr als einem Jahrzehnt von Stalking-Fällen ein Buch über ihre Erfahrungen zu schreiben. In diesem Buch ändert sie alle Namen, gibt keine Details wieder, auch nicht darüber, wo sie aktuell wohnt. Man weiß halt nur, sie wohnt irgendwo isoliert in einem kleinen Haus im Wald. Und sie schreibt auch in dem Buch, er hat mich an den Rand der Verzweiflung meiner Lebensfähigkeit getrieben, aber er kann meine Worte nicht löschen. Und sie sagt auch dann in diesem Interview, was sie später der New York Times gibt, dass sie, also beziehungsweise ich lese einfach mal vor, was sie sagt. Ich habe keine Erwartung, dass ich jemals auf legale Art und Weise Gerechtigkeit haben werde. Das liegt nicht einmal im Bereich dessen, was ich denke, in meinem Leben passieren wird. Ich denke, es ist ein Spiel für ihn. Es macht viel mehr Spaß, sich nur mit mir anzulegen und mein Leben auf diese Weise zu verderben, um mich ständig daran zu erinnern, dass ich ihn nicht loswerden kann, dass er die Kontrolle weiterhin über mich hat. Und sie sagt auch, dass ihre einzige Hoffnung ist und der einzige Weg, bei dem sie weiß, dass das Stalking aufhört, der ist, dass er irgendwann stirbt. Also sie wartet darauf, dass sie ihn irgendwann quasi überlebt, also älter wird als er, und erst dann fühlt sie sich sicher, und es ist so krass. Und als sie das Manuskript geschrieben hat und abgegeben hat, bemerkt sie an einem Tag, dass ihre Telefonleitungen durchgeschnitten sind und mit einer anderen Leitung verbunden wurden. Und der Telefonanbieter, der Techniker, der kommt, der kann sich das nicht erklären, wie das passiert sein soll. Also anscheinend hat Paul sie auch in diesem Wald gefunden. Es ist so, so schlimm.
Oh, wie gruselig. Mhm. Oh mein Gott, wie gruselig.
Mhm.
Aber sie hat jetzt bis heute nicht Paul nochmal gesehen.
Das Problem ist, man weiß danach leider nicht mehr, was so richtig passiert ist. Weil es gibt halt dieses Interview, das hat sie, glaube ich, 2008 der New York Times gegeben.
Da ist sie wahrscheinlich wieder komplett untergetaucht. Ne?
Genau, da war sie einfach auch komplett inkognito. Mhm. Also sie hat die Journalistin in der Lobby getroffen. Übrigens hat die Journalistin auch gesagt, dass sie sich gar nicht vorstellen kann, dass sowas jemandem wie Kate passiert, weil Kate kam da rein wie so eine Businessfrau. Mhm. Mega stark, mega lebendig, positiv eigentlich. Ne? Also eine lebensfreudige Frau und nicht, sie wirkte einfach nicht wie eine gebrochene Frau erstmal, aber sie
das
sagt,
sieht
dass
man
sie weiterhin,
ja auch nicht.
Eben, das sieht man halt nicht, ne? Sagt, dass sie halt weiterhin all das noch erfährt und ja, also für sie ist wirklich, wie sie da noch in dem Moment ja meinte, dadurch, dass halt dann in diesem einsamen Wald, in diesem einsamen Haus im Wald trotzdem noch die Telefonleitung durchgeschnitten war, ist ein Zeichen war, dass das Einzige ist, wie sie halt klarkommt, dass er halt tot sein muss irgendwann.
Boah, das ist der allerschlimmste Albtraum.
Mhm, voll.
Boah, irgendwie so heftig, weil wir jetzt so zwei ganz große Themen besprochen haben. Mhm. Und man muss jetzt vielleicht auch nochmal sagen, also wir haben ja am Anfang sind wir sehr intensiv auf toxische Beziehungen eingegangen, auch ein bisschen wegen meiner persönlichen Erfahrung. Aber natürlich resultieren toxische Beziehungen
nicht
auch sehr selten in Stalking. So.
Ja.
Aber es ist halt ein Übergang, der passieren kann.
Und ja, das war halt einfach in diesem Fall so. Es gibt natürlich auch Stalking-Fälle, wo du die Person gar nicht kennst. Aber in vielen Fällen kennst du halt den Stalker, weil es dein Ex-Freund oder deine Ex-Freundin ist. Ich habe eine Freundin im Ausland, die auch zur Stalkerin geworden ist. Und da war es tatsächlich auch so, dass es vorher eine sehr toxische Beziehung war, das aber von ihr ausging, also sie der toxische Part war. Und es aber auch eingesehen hat und auch offen gesagt hat, also der Grund, warum sie ihn weiter stalkt und immer wieder anruft und E-Mails schreibt und da vorbeifährt und so, das ist, weil er Schluss gemacht hat und nicht sie. Und sie wollte es sich nicht geben, quasi, dass er derjenige ist, der alles beendet, und sah es als gerechtfertigt an, dass sie halt weitermachen kann, damit er darunter leidet, dass er halt Schluss gemacht hat, sozusagen.
Mit ihr. Es ist super schwierig und halt, ich glaube, es ist für die andere Seite auch schwer zu erkennen, wann fängt Stalking an. Und ich glaube, egal welches Thema wir gerade, also Stalking oder toxische Beziehungen, es ist immer, man hat immer das Gefühl, die Außenstehenden verstehen es nicht ganz, weil es immer so, die sind dann so, ja, du bist jetzt paranoid und das hat bestimmt nichts mit dir zu tun. Aber ich glaube, da muss man einfach auf sein Gefühl hören, und wenn man einfach das Gefühl hat, etwas stimmt nicht, dann ist es auch okay, und dann kann man sich auch, also dann muss man sich auch einfach, da müssen einem Leute zuhören, so. Ja.
Und wenn ihr jetzt das Gefühl habt, ihr braucht jemanden, der euch zuhört, dann gibt es auf jeden Fall Hilfe. Es gibt zum Beispiel das Hilfetelefon Gewalt gegen Frauen. Das kann man komplett anonym, komplett kostenlos anrufen. Das ist die 08000116016 und alles nochmal auch in den Shownotes. Und es gibt zum Beispiel dort auch einen Online-Chat, bei dem man reden kann. Es gibt auch Telefonseelsorge, auch in den Shownotes die Nummer. Und es gibt auch verschiedene Seiten oder Vereine, die einem helfen, zum Beispiel der Weiße Ring oder die Arche oder Hilfe in der Krise. Die kann man alle im Internet einfach kontaktieren, und dann gibt es auf jeden Fall, also für jeden, der Hilfe braucht, gibt es da einen Ansprechpartner.
Wie gesagt, ich wollte meine Geschichte zum Beispiel eigentlich nicht erzählen, und ich will damit jetzt auch gar niemanden angreifen oder irgendwas, und wie gesagt, mir geht es mittlerweile auch sehr gut mit all dem, aber ich hoffe, dass dadurch, dass ich euch das vielleicht erzählt habe, dass ihr euch da vielleicht, also zum Beispiel, ich habe mir komplett selber geholfen. Ich glaube, das ist auch nicht immer der richtige Weg, auf jeden Fall. Und keine Ahnung, man braucht dann auch starke Leute an seiner Seite, die einen da rausholen und so. Aber ich glaube, das Wichtigste ist, dass ihr wieder zu euch selber findet, wenn ihr sowas hattet.
Und also
dass ihr die Grenzen auch hochzieht und dass ihr dann auch einfach ganz klar, also ich glaube, es hat viel auch damit zu tun, dass ihr euch selber sagt, ja, nee, das ist für mich nicht in Ordnung und das will ich nicht und das kann ich nicht. So.
Und Hilfe suchen ist wirklich, also ich finde es so gut, dass ich mittlerweile auch so die Wahrnehmung von Therapie oder die Vorverurteilung von Therapie gewandelt hat und das einfach okay geworden ist, weil es ist halt einfach auch okay und total wichtig, weil wenn jetzt irgendwer sagt, hey, mein Arm schmerzt, sagt ja auch jeder, geh bitte zum Orthopäden. Genauso ist es, wenn jemand sagt, hey, ich habe mega die seelischen Schmerzen, dann ist es halt ganz, ganz wichtig, dass man sich da Hilfe sucht und das auf jeden Fall macht. Okay, eine sehr, sehr, sehr ernste Folge. Keine Witze über Paul, keine Witze über Kate, natürlich nicht. Aber wichtig auf jeden Fall, ne? Also.
Ja, ich habe einen Lynn-Tipp.
Okay.
Und zwar ein Buch, das mir sehr geholfen hat und was ich sehr cool finde. Das heißt How to be Alone. Auch wenn ich gerade nicht alleine bin. Aber das ist aus dem, ich glaube, es ist ein amerikanisches Buch und es ist auch mega artsy gemacht, mega cool. Und auch für alle Leute, die in der Beziehung sind oder so, cool, weil es einfach irgendwie so viele gute Sätze hat, die genau beschreiben, was bedeutet es, sich selbst zu lieben und mit sich selber klarzukommen.
Sieht auch sehr cool aus.
Sieht auch mega cool aus. Könnt ihr auch einfach nur auf dem Wohnzimmertisch liegen haben.
Also ist auch okay. Es geht auch durch als Kunst.
Genau. Auch ein gutes Geschenk für Leute übrigens.
Und dann haben wir auch noch einen internen Tipp quasi aus dem eigenen Haus. Es gibt nämlich, wir haben ja sehr oft über FIO geredet, ne? Wir haben ja die Nachbarn auf FIO veröffentlicht und da gibt es ein Format. Vielleicht, Lynn, möchtest du was klarstellen kurz?
Also das Format heißt Lynn ist nicht allein. Ich bin nicht Lynn. Mir schreiben so viele Leute. Also es ist ein fiktives Format, muss man dazu sagen. Das heißt, es sind Schauspieler, die eine Geschichte erzählen, aber es hat so ein bisschen das Feeling von True Crime. Also man hat schon das Gefühl, es ist ein echter Fall, aber genau, es ist alles super cool produziert und sozusagen nach einem Drehbuch geschrieben.
Also das Ganze heißt Lynn ist nicht allein mit Y, also es handelt sich nicht um Lynn Schütze.
Ich will keine Nachrichten mehr bekommen, wo mir Leute mich fragen, warum ich das und das in dem Format gemacht habe. Das bin ich nicht.
Du hörst dich ganz anders an.
Ja.
Ich glaube, Lynn ist, vielleicht spreche ich sie falsch aus Lea Zoe Voss, die Schauspielerin, zusammen mit einer Freundin suchen die beiden nach einer Freundin, die verschwunden gegangen ist. Also sie werden zu kleinen Detektivinnen und es ist eine quasi spannende Krimi-Geschichte. Und das Ganze könnt ihr euch bei FIO anhören. Und jetzt noch die letzten Schlussworte, unsere kleine neue Info-Rubrik. Es gibt weiterhin Showtickets. Ein paar Städte sind ausverkauft, aber den Rest könnt ihr euch noch holen. Also wir kommen noch in ganz schön viele deutsche Städte. Und dann noch eine Bitte an alle, was immer sehr viel hilft, ist, wenn ihr uns abonniert. Also oben beim Podcast einfach auf Abonnieren klicken. Jede Bewertung hilft natürlich auch. Außer die Gemeinden, die sind einfach nur blöd.
Die mögen wir nicht, aber
sonst. Die helfen natürlich.
Und habt eine schöne Woche. Wir hoffen, wir haben euch jetzt nicht zu sehr runtergezogen. Wir haben euch, falls ihr manchmal das Gefühl habt, niemand hat euch lieb, wir haben euch ganz, ganz, ganz doll lieb.
Exi Power.
Ja, und sucht euch statt, wenn ihr einen doofen Freund habt oder eine doofe Freundin, dann sucht euch lieber einen Exi, die sind cooler.
Ja, ich bin total happy, dass mittlerweile auch so Exi-Gruppen existieren. Ja. Also ich habe das Gefühl, wir bekommen ganz oft so Screenshots so, hey, ich habe eine Gruppe für neue Exis in Berlin und dann sind alle Leute richtig niedlich und cool da drin. Ich denke mir so, oh, wie süß.
Ja, die sind halt, wir haben einfach eine geile Community.
Wir haben eine richtig gute Community. Ja. Also eine sehr, wie soll ich sagen, keine toxischen Parts in unserer Community.
In dem Sinne, cheers und bis zum nächsten Mal.
Cheers.